Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute geht es um das Thema Open Source Software. Für viele bei euch und unter uns ist das Thema Open Source immer noch eine Bedrohung oder wird als Bedrohung gesehen. Dass aber Open Source helfen kann, die Transformation in der Logistik voranzubringen, ist für mich einer der entscheidenden Punkte, die wir nutzen sollten, um auch in Zukunft schneller, bessere und Software zu entwickeln, die ohne Vendor-Login funktioniert. Aus diesem Grund habe ich mir heute eine Wegbegleiterin eingeladen, die ich seit dem letzten Jahr kenne, nämlich Carina Tüllmann von der Open Logistics Foundation. Ich freue mich auf eine spannende Folge, bei der wir alle sicher unheimlich viel lernen können.
Ja, als ich vor 2 Wochen aus dem Urlaub zurückkam, da hat mich mein Poststapel mit einer freudigen Broschüre überrascht. Und ich habe die erste Seite aufgemacht und habe gedacht, Mensch, da habe ich ja die richtige Kandidatin, den richtigen Menschen nach Hamburg eingeladen. Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile, aber nicht richtig gut. Wir sind in Arbeitsmodus zusammengekommen vor 14, 15 Monaten. Mhm. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier nach Hamburg gekommen bist, liebe Carina. Und wir starten gleich mal rein. Heute geht es um Innovation, es geht um Offenheit. Mhm. Und ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, und das wird sich hoffentlich dann heute auch ein Stück weit vielleicht bestätigen oder vielleicht auch gar nicht, bist du eine sehr offene Person, die sich um die Logistik der Zukunft kümmern möchte. Und lasst uns gleich mal reinstarten. Liebe Carina, vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, André.
Schön, ja. Die uns kennen, die wissen, es geht bei Shift um Menschen, Prozesse und Technologien. Und als wir, ich glaube, letztes Jahr am Summit mal eine halbe Stunde zusammen Kaffee getrunken haben und über gewisse Ideen uns ausgetauscht haben und gesprochen haben, habe ich gedacht, wenn ich mal einen Podcast machen soll, dann möchte ich dich unbedingt näher kennenlernen. So ist es auch. Ich weiß von dir als Mensch eigentlich nicht wirklich viel. Und mich interessieren natürlich auch, und glaube auch unsere Seher und Hörer da draußen, die Geschichten so hinter den Berufskarrieren. Mhm. Und du als Mensch, wo kommst du eigentlich her? Wo bist du aufgewachsen? Wie waren so deine ersten Jahre? Erzähl mal, was du erzählen magst zu dem Thema.
Ja, also tatsächlich bin ich ein Ruhrgebietskind. Ich bin so die 40 lang gewachsen, würde ich sagen. Ich bin im östlichen Ruhrgebiet geboren, in Unna, bin da aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, bin dann danach unter anderem in Dortmund zur Uni gegangen und arbeite da jetzt, wohne weiterhin irgendwie im Ruhrgebiet und mag es da einfach sehr gerne.
Ja. Was macht denn für dich das Ruhrgebiet aus? Ich war da ja auch schon des Öfteren mal mehr beruflich, geschäftlich unterwegs und den einen oder anderen Termin gehabt, den einen oder anderen Kunden. Was ist das Besondere am Ruhrgebiet?
Ja, also ich finde es sehr, sehr herzlich, ne? Und sehr ehrlich miteinander, empfinde ich es meistens. Und die Menschen stehen irgendwie nah beisammen, ne? Und es ist so ein Schmelztiegel aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen, verschiedenen Branchen auch. Also das Ruhrgebiet hat nicht irgendwie einen Konzern, der die ganze Landschaft dominiert oder eine Branche, die die ganze Landschaft dominiert. Das mag ich ganz gerne. Und das Ruhrgebiet hört ja auch nicht auf. Ne? Es ist ja ein riesengroßes Ballungszentrum, das trotzdem extrem grün ist, was immer alle Gäste wahnsinnig überrascht. Mhm. Aber wenn du jetzt in Unna anfängst und in Duisburg aufhörst sozusagen, also einmal die ganze 40 mitnimmst, denkst du von außen nicht, wie wahnsinnig viele Städte du fährst. Ne? Und ich mag dieses quirlige Leben da drin, aus dem du aber auch jederzeit ausbrechen kannst.
Ja, es ist, du sagst ja auch schon so ein Thema, quirlige Leben, ausbrechen kannst. Ja. Für mich ist es immer irgendwie so eins. Ja. Ich habe nie ich wusste nicht, wenn ich in Oberhausen bin oder in Mülheim, ich kann das heute auch immer noch schlecht irgendwie verorten. Und ich finde, das Ruhrgebiet hat ja auch für mich so gerade mit dem Aufbruch nach dem Krieg in Deutschland eine unheimliche Bedeutung gehabt, soweit ich das von außen betrachten kann. Und es ändert sich auch unheimlich viel. Ich glaube, wir haben immer noch dieses Schubladendenken für jemanden wie mich, der jetzt hier aus dem Norden kommt, immer das Ruhrgebiet noch in so einer verschlafenen Stellung. Was erlebst du so täglich? Was ist so, wenn du an deine Kindheit guckst, zu dem von heute, wie hat sich das verändert?
Ja, also nehmen wir mal Dortmund, da wo ja auch die Open Logistics Foundation sitzt. Dortmund hat ja einen unglaublich starken Mittelstand. Ne? Also da sitzen so viele, also von Materna, Adesso, also so wahnsinnig große Unternehmen, Vilo, die bekannt sind, wo aber auch keiner wirklich so von außen weiß wahrscheinlich, wo die sitzen, ja, und die halt irgendwie so ein Stadtgeschehen irgendwie prägen und zum Aufbruch führen, ne? Und gerade auch Dortmund ist eine unheimlich digitale Stadt, würde ich sagen, die auch viele Talente mittlerweile anzieht, eben durch die Namen, ne? Das ist total schön und ja, es ist auf jeden Fall anders, ne? Das ist immer so, wenn man eine Veranstaltung plant, ne? Und da komme ich ja ursprünglich auch wirklich beruflich so ein bisschen her. Das ist einmal die Frage, wo gehst du hin? Und von außen ist dann immer die Erwartung, du machst Fußball oder du machst Zeche. Yeah. Und die im Ruhrgebiet wohnen, die sagen, wir sind nicht nur Fußball und wir sind doch auch schon lange gar nicht mehr Zeche. Ja. Ne? Ja, also es gibt halt so viel mehr und ich glaube, dass an vielen Stellen dieser Wandel wirklich sehr erfolgreich war. Ne? Mhm. Also das Ruhrgebiet ist an vielen Stellen wirklich grün und auch wenn es immer noch viel zu tun und viel zu gestalten gibt. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass viel auch einfach wirklich richtig gemacht wurde.
Definitiv, ja. Also wenn man das von außen betrachtet, kann ich das so sagen. Du hast ein paar Unternehmen genannt, die ein bisschen auch Hidden Champions sind und sich gar nicht so nach vorne spielen in ihrer Außendarstellung, aber schon im Hintergrund sehr stark in vielen Bereichen wirken. Ja. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wenn man da mal reinguckt in dieses Ökosystem Ruhrgebiet. Du bist ja da auch bist ein Kind des Ruhrgebiets aufgewachsen. Was hat dich zur Logistik gebracht? War das schon früh für dich klar? Hat dich das gereizt, weil du unheimlich mathematisch unterwegs warst? Oder was waren die ausschlaggebenden Punkte, um sich mit Logistik zu beschäftigen?
Also es ist tatsächlich wenig spektakulär, weil es total zufällig gewesen ist.
Muss ja auch gar nicht sein, aber mich interessiert die Geschichte einfach, wie du dazu gekommen bist.
Nee, ich habe, also witzigerweise hat, Renus sitzt ja in Holzwicke, der ist ja ganz nah in Unna, Nachbarstadt. Ne? Mein Vater hat früher immer gesagt, mach doch mal Logistik, das klingt so spannend. Ne? War aber tatsächlich gar nicht so in meinem relevant Set und dann habe ich studiert, BWL mit Kommunikationsschwerpunkt ne? in Dortmund und dann war es tatsächlich ein Zufall. Also 2010 ging der Effizienzcluster Logistik Ruhr los. Der wurde unter anderem vom IML natürlich mit beantragt und so. Es war das größte Forschungsinitiative vom Volumen her, vom Fördervolumen her, die jemals aufgesetzt wurde vom Bund. Ne? 550 Partner, also ein Riesending. So, und die haben auch da wieder eine Geschäftsstelle gehabt, um das ganze Projekt zu managen. Und da haben sie jemanden gesucht für Kommunikation und Marketing. Ne? Und dann lief das irgendwie über einen Zufall, dass ich mich dann da beworben habe und angefangen habe. Und seitdem bin ich der Logistik treu geblieben.
Spannend. Ja. Über die Kommunikationsschiene gekommen. Das heißt, also bei mir war es ja so mit dem Thema Logistik, ja, ich wusste schon ungefähr, aber so richtig, deswegen habe ich auch BWL gemacht. Das war in meiner Hood sozusagen angenehm, weiterhin meinen Nebenjob machen zu können. Und dann mache ich mal was und guck mal so ein bisschen. War das bei dir auch so mit dem Kommunikationsthema oder was hat dich an Kommunikation gereizt und BWL in Kombination? War das so diese Offenheit, ich lasse mir das mal auch alles offen, was da so kommt?
Schon ein Stück weit, aber ich fand auch da schon das Vernetzte spannend und tatsächlich auch, also wenn man es studiert, ne, der Mix aus BWL teilweise sehr theoretisch, ne, irgendwie diese ganzen Fächer, die man alle ganz schlimm finden, wie so Controlling oder Buchhaltung, ne, Fächer immer super, weil total logisch, ne, hat ganz viel Spaß gemacht. Aber ich brauche auch immer was zum Anfassen. Ne? Und deswegen ist auch Kommunikation irgendwie also immer noch mein Steckenpferd, ne? Weil ich das ganz toll finde, wenn du nicht nur quatscht und vernetzt und E-Mails schreibst, ne? sondern am Ende des Tages dann auch immer noch mal so ein Magazin, also irgendeine Hand hast oder so Produkte. Das gibt mir recht viel. Und deswegen finde ich tatsächlich diese Kombination schön, ne? dass du halt irgendwie einen breiten Überbau hast, aber auch irgendwo einfach tief reingehst. Ne? Auch da war für mich immer klar, ich möchte nicht, das ist ja die große Frage, wenn du anfängst zu arbeiten. Ne? Also startest du beim ganz Großen, dann startest du beim Kleinen, ne? was ja dazu führt, startest du in einer Nische oder startest du mit einem breiten Portfolio? Ja. Ne? Und da war für mich immer klar, ich möchte gerne das breite Portfolio. Das ist auch irgendwie ja bis heute so. Ne? Dass ich dieses Zusammensetzen der Bausteine wahnsinnig spannend finde.
Das ist super spannend,
und ich glaube, dass du in so einem Netzwerk aus Kollegen das auch gut gebrauchen kannst, wenn halt jeder irgendwie so sein Steckenpferd hat.
Genau
ne?
richtig,
und dann ist es so ein großes Puzzle, das sich irgendwie ergibt.
Und aber dieses, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dieses zu erkennen, für sich selbst zu erkennen, an sich selbst zu erkennen, bin ich eher der Spezialist oder eher der Generalist, da streiten sich ja auch die LinkedIn-Bubbles und die Menschen sowieso. Warum, glaube ich? Weil jeder anders irgendwie auch gebiased ist und sich sagt, okay, ich bin eher der Spezialist, deswegen bin ich für Spezialistentum. Ja. Du sagst, du bist eher die Generalistin und das auch deswegen auch Studien, das unterstreicht das ja auch. Ja. Hast du das, warst du das schon als Kind? Warst du da schon Generalistin? Hast du dich in vielen Dingen ausprobiert?
Ja.
Erzähl mal, was sind Dinge, die du erzählen magst?
Ja? Also ich mag das auch immer, also verschiedene Dinge ausprobieren, finde ich super, aber auch immer das zu finden, wo du dann gut bist und Spaß dran hast. Ne? Ja. Also bei mir war es früher halt Tanzen. Ich habe in meiner Jugend unglaublich viel getanzt. Ne? Also ich bin gestartet, als ich 3 war, aber auch so in meiner Jugend, ne? Das irgendwie war mein erster oder mein zweiter eigentlich großer Job. Ne? Da bin ich dann ganz drin aufgegangen. Da habe ich eine Tanzlehrerausbildung gemacht, da habe ich parallel als irgendwie Tanzlehrerin gearbeitet. Und habe halt irgendwie so Kinderballettgruppen mit begleitet, habe samstags so Kindertanzgeburtstage angeboten, ne? Ja. Wo du dann halt alles machst, von ich denke mir vor die Choreografie aus hin zu, ich mache dann irgendwie das Eis in die Waffel in der Pause und so. Ne?
Ja.
Aber immer da, wo du halt merkst, du hast halt irgendwie Impact und kannst was bewegen. Ne? Das finde ich halt
spannend. Ja, gut, du hast eine unheimliche Energie, das transportierst du auch. Und das, glaube ich, schon gerade beim Tanzsport, das auch zu transportieren. Ich meine, Bewegung, Lebensfreude etc. Ja. Auch manchmal melancholisch wahrscheinlich. Ich bin jetzt nicht so bewandert im Tanzsport, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir hat es nur zu Disco Fox gereicht und auch nur gut mit meiner Frau zusammen. Also alle anderen beschweren sich dann immer, wenn sie mit uns tanzen müssen. Aber ich finde das total begeisternd, total schön, weil es einfach sehr ästhetisch ist. Und wenn auch total verrückt zu sehen, wie manche Menschen sich bewegen können. Ja. Einfach dieses Gefühl zu entwickeln und nicht nur einfach eine auswendig gelernte Reihenfolge von gewissen Dingen zu fühlen, was da geht. Aber auch dieses Drumherum mitzumachen, zu kuratieren, irgendwie solche Veranstaltungen mit zu begleiten, was zurückzugeben an die Gesellschaft. Ja. Das ist natürlich auch spannend. Ne?
Ja,
hat man das dir mit in die Wiege gelegt? Also war das vom Elternhaus gern gesehen oder haben deine Eltern da auch unterstützt, befähigt oder gar nicht? Haben sie gesagt, lauf mal los. Find irgendwas in deinem Leben, auch ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Bei mir in meiner Zeit war es so, wir sind rausgegangen, haben uns gefunden, haben Fußball gespielt, dann war es also. Oder haben uns irgendwelche verrückten Dinge ausgedacht. Ja. Wie war das bei dir? War das auch so?
Auch so, auf jeden Fall. Ja. Also, nee, das war völlig offen, ne? Was ich mache und also immer mit großer Unterstützung, aber völlig frei. Auf jeden Fall. Und ich habe auch viel ausprobiert. Ne? Also, so ist das ja dann, wenn du dir überlegst, was mache ich denn jetzt in meinem Leben? Ne? Ja. Und wenn du von der Schule kommst, du weißt ja nichts. Also, woher willst du wissen, wie die Berufe aussehen, wie die Branchen aussehen? Ne? Das finde ich ist ja, wenn du so rückblickend drauf guckst, mit wie wenig Wissen so eine unglaublich wichtige Entscheidung treffen musst. Ne? Und deswegen verstehe ich auch jeden, der dann irgendwie nochmal und nochmal und nochmal sagt, ich möchte einen neuen Weg einschlagen.
Absolut. Ne? Und das Krasse ist, dass du das ja so früh irgendwie entscheiden musst. Also heute, wenn ich immer sehe, du hast irgendwelche 18, 17, 18-Jährigen, die schon ihr Abitur darauf hintrimmen müssen, wenn sie zum Beispiel Medizin studieren wollen.
Absolut.
Weil sonst ist die Tür irgendwie doch zu, vielleicht gibt es noch eine Option, da irgendwie ein 1,0, 1,1, 1,2er Abschluss abzuschließen. Was sagt das dann darüber aus, sage ich immer heute. Ne? Dass, und auch schon früher, dass jemand irgendwie ein guter Mediziner wird. Ne? Mhm. Ist das eigentlich nicht ungerecht, in so einer frühen Phase schon solche wichtigen Entscheidungen treffen zu
müssen? Absolut. Und du musst ja dann auch noch vorher entscheiden. Damit bin ich nämlich total auf die Nase gefallen. Du musst ja dann deine irgendwie Leistungskurse wählen. Ich meine, heute ist das, glaube ich, alles nochmal ein bisschen anders. Ne? Aber dann wählst du deine Leistungskurse und dir einfach massiv in deine Abi-Note reingehen. Ne? Und wenn du aber dahin kommst, nehmen wir mal das Medizinbeispiel, ne? So bestmöglicher Schnitt, ne? Dann ist ja die Frage bei den LKs gar nicht, was interessiert mich, sondern was glaube ich, wo ich die besten Noten abhole.
Genau.
Ne? Ja. Ich habe mich damals dummerweise anders entschieden. Ich habe gedacht, das finde ich am spannendsten. Physik-LK gewählt. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich fand es auch nach wie vor spannend. Ne? Warum ist der Himmel blau? Und so. Ja, weil es fürs Zeugnis jetzt nicht so die beste Idee. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, wo ich im Nachhinein denke. Eigentlich musst du ja dann schon, man lebt in das frühe 11. Klasse irgendwie, ne? Selbst da darf es eigentlich schon gar nicht mehr darum gehen, was interessiert dich, sondern was glaubst du,
richtig,
wo du am besten bist und wo du gut drin bist, ne? Und was dir Spaß macht, das ist ja nicht immer das Gleiche. Ne? Das ist ja der Sweet Spot, finde ich, den du irgendwann deinen Beruf für dich finden musst. Ne? Worin bist du gut und was macht dir Spaß, was gibt dir Energie?
Eigentlich steht das ja im total krassen Widerspruch. dass du genau eigentlich dein Leben dann danach oder dein berufliches oder schulisches Leben danach ausrichtest, wo du halt die besseren Zensuren bekommst, nur um das potenziell zu erreichen, was
und
du
glaubst. Und das halt irgendwie mit 16 oder so, ne?
Richtig. Also. Und genau, nicht alle, die irgendwelche Managementbücher gelesen haben oder sich mit fernöstlichen traditionellen Leadership-Kompetenzen auseinandergesetzt haben, sondern 16, 17, 18-jährige Schüler, Schülerinnen, ne? die Weichen stellen muss.
Ja.
Einmal mal zurück auf deine Weichen.
Ja.
2010 sagtest du Logistik-Cluster.
Ja.
Also bist du dann auch in diese Logistik mehr über die Kommunikation reingerutscht. Ja. Wie sahen denn die ersten Aufgaben aus? Was waren dann so noch mal eine andere Frage. Erste Aufgabe ist erst eine, aber wie hast du die Branche dann wirklich wahrgenommen? War das so eine gute Idee? Der Vater hat gesagt, da mach mal Renus. War das denn wirklich so eine gute Idee, als du dann mal reingeguckt hast in die Branche?
Ich war mir schon unsicher, ne? Also das gebe ich heute immer zu.
Und total.
Wenn man jetzt selber älter ist, dann fängt man ja an, irgendwie ungefragt Tipps zu geben und Geschichten zu teilen.
Wolltest du diese Empfehlung hören? Aber, nein, nicht wirklich. Ja,
genau. Aber da, wo wir heute stehen, ne, das ist natürlich massiv anders als irgendwie vor 15 Jahren. Ich meine, offensichtlich, ne? Aber ich erinnere mich so gut dran. Ich habe angefangen ich glaube, 1.9.2010 oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? So was war im Oktober immer.
DLK. Kenn ich, war bei mir auch so. Ja. So.
Ja. Und das werde ich nie vergessen, denn das war noch so die Zeit, wo es auch hieß, auf jeden Fall Rock, auf jeden Fall hohe Schuhe und so. Dann stehst du da irgendwie mit, ich weiß nicht, mit 21 war ich, glaube ich. Ne?
Ja.
Und dann stehst du da und guckst dich um und denkst dir, wow, krass. Ne? Also alles total formal. Es waren wirklich nur Männer da. Die Frauen, die da rumliefen, waren die Hostessen. Ne? Und da auch noch, auch das werde ich nie vergessen, so als Schneewittchen verkleidet. Ne? Alles möglichst knapp, rote Lippen, lange Haare, verteilten dann so Äpfelchen. Und dann habe ich mich echt gefragt, ob ich in dieser Branche bleiben möchte.
Ja,
ne?
Das kann ich mir vorstellen. Ja, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen, der das jetzt hört wie das mal war.
Ja, genau.
Und
da hast du dich als junge Frau schon gefragt,
ob
du dir vorstellen kannst, dass das hier mal deine Heimat ist. Ne? Mhm. Und alle Themen, die gerade irgendwie groß sind und die mich ja auch persönlich bewegen, ne? Irgendwie Female Empowerment, weibliche Führungskräfte, bla bla bla, das war ja auch noch gar nicht die Zeit, wo man da irgendwie drüber gesprochen hat. Ne?
Was waren denn da zu der Zeit deine Aufgabenfelder? Wie bist du da eingestiegen?
Kannst ganz klassische Kommunikationsarbeit, ne? Also Eventorganisation, Internetauftritt, Texte schreiben, Flyer machen. Also so dieses ganze klassische Handwerk. Ja. Ne? Plus, wir waren, wie gesagt, ja dann die Geschäftsstelle dieses Clusters. Und auch da ging es ja dann schon irgendwie um Netzwerkarbeit, ne? Auf einem ganz anderen Level wie heute. Wie gesagt, es war die erste große Initiative irgendwie. Aber auch da ging das halt irgendwie schon los, ne? Aber so, ich würde sagen, so die ganze Klaviatur der Kommunikation und Marketingabteilung habe ich abgedeckt. Ja.
Und das musste ich ja trotzdem, dann hat dich was gehalten dort. Also du hast dir den Schmerz gegeben, also die Beobachtung in eine wirklich ins Doing umzusetzen und sagen, okay, du nimmst das an.
Ja.
Hast du dort dann Förderer, Mentoren an der Seite gehabt, die dich dabei bestärkt haben? Kamen vielleicht auch mehr weibliche Führungskräfte schon dazu über die Jahre? Wahrscheinlich, das ist ja heute immer noch ein Thema. Also machen wir uns ja nichts vor, nicht nur in der Logistik, auch allgemein. Über Quotendiskussionen und so. Und am Ende sage ich immer, wie viel Quoten brauchen wir, wie viele Diskussionen, in gewissem Maße will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Aber wann hat sich das verändert? Wie hat sich das verändert? Du warst dann 2010 eingestiegen, hast die Aufgaben angenommen. Was waren so die entscheidenden Momente? Welche Mentoren hattest du? Oder gab es Mentoren an der Seite? Vielleicht erstmal die Frage. Und wie haben die dich gepusht? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also es war schon viel Motivation aus sich selbst heraus, würde ich eher sagen.
Ja,
ne? Und also viele Antworten, ne? Die eine jetzt irgendwie
zu. Es waren auch viele Fragen. Ja, vielleicht machen wir das erstmal der Reihenfolge.
Zu Mentoren irgendwann. Ich war tatsächlich immer auf der Suche, ne?
Ja.
Nach Mentoren, denn ich finde bis heute, ich finde so ein Mentorprogramm unglaublich sinnvoll und unglaublich gut, beobachte ich unglaublich selten, dass es das gibt. Mhm. Also um mich herum habe ich nicht einmal erlebt, dass irgendjemand in irgendeinem Mentorprogramm ist. Ne?
Ja.
So. Stimmt nicht, eins gibt es bei Fraunhofer für ausgewählte Leute. So, aber ansonsten habe ich das nie mitbekommen. Das heißt, das war nicht so gängig. Ne? Ja. Und du gehst auch nicht Anfang 20 dann irgendwie auf die Leute zu und sagst, kannst du mein Mentor sein?
Ja. Ne? Die Frage ist ja, warum ist das System damals nicht schon so gewesen, zu sagen, okay, ich bin Führungskraft. Die Erwartung der Führungskraft war ja auch und ist immer noch eine andere. Also das Thema Mentorship, ich habe das selbst erlebt in Unternehmen, die ich aufbauen durfte, leiten durfte, dass das dann auch, als ich dann vielleicht, nicht nur vielleicht, als ich nicht mehr dabei war, dass so ein Thema wie Mentoring auch gar nicht verstanden wurde von vielen. Gerade wenn die bekannt, das nicht bekannt ist, wenn du so klassische Strukturen hast, die zahlenorientiert sind, hierarchische Organisationen hast, dann ist so ein Thema Mentoring erstmal auch für die was so mit Abstand.
Das kostet ja auch erstmal.
Das kostet Zeit, das ist Aufwand. Ja. Das bringt mir erstmal gar nichts in dem Sinne, gefühlt, sondern jemand anderen etwas. Ja. Aber das ist ja die Frage von Mentoring und Leadership, dass ich das im Dienste von jemand anderen tue, weil das Spaß macht. Aber auch da, weil du sagst, das gabst du nicht, hast du dann trotzdem Menschen an der Seite gehabt, neben deiner intrinsischen Motivation, auf die komme ich gleich zu sprechen, dass du Leute an der Seite gehabt hast, die trotzdem an dich geglaubt haben. Weil daraus zieht man ja auch seine Bestätigung. Ne?
Ja. Das sind auch tatsächlich viele Weggefährten, die es heute noch gibt. Ne? Also spannend. So der Inner Circle ist irgendwie tatsächlich immer noch da. Das ist wirklich schön. Also um da noch einmal den Bogen zu schließen jetzt mit diesem Mentoring. Ne? Also erstens würde ich an der Stelle widersprechen, dass man da nur reingibt sozusagen oder dass es nur so nur in eine Richtung gibt. Ne? Also auch da immer so dieses.
Man bekommt.
Ich hoffe, ich komme da nie hin zu denken, dass ich nicht noch irgendwie von jedem anderen irgendwie was lernen möchte. Ja. Ne? Oder was
da bin ich total bei dir. Dann ist das
weiß ich, also,
du auch eine Menge mit.
Ja, auf jeden Fall.
Und du lernst jeden. Ja. Selbst als Mentor, es kann auch ein 19-jähriger Videograf und Agenturinhaber Mentor sein.
Weil du es gibt so viele Themen, von denen weiß ich heute überhaupt nicht.
Du lernst die in jedem Gespräch, und deswegen finde ich das heute auch, bin so glücklich, dass ich das hier machen darf. In jedem Gespräch nehme ich auch wiederum was mit. Egal wie alt, wie jung, woher die Person kommt, du nimmst immer was mit im Leben. Das Spannende ist ja, da bin ich total bei dir, hast du absolut recht, dass das so ist.
Und dann?
Zurück auf, auf deinen Punkt.
Ja, genau. Ja. So, und dann habe ich aber irgendwann erkannt, ich muss gar nicht durch die Welt laufen und darauf warten, dass ich irgendwann mal meinen einen Mentor finde, von dem ich halt irgendwie ganz viel lernen kann. Ne? Sondern ich habe irgendwann gedacht, nee, eigentlich können doch irgendwie mehrere Leute manche Sachen ziemlich gut. Ne? Und dann guckst du dir an, wer kann denn was eigentlich besonders gut? Und dann denkst du dir, und selbst wenn das kein offizielles Format ist, aber dann guckst du dir denjenigen an und sagst, derjenige schafft das und das besonders gut. Das halte ich im Auge. Ne? Ja. Also Beispiel, jetzt irgendwie bis vor einem Jahr, Institutsleiter Fraunhofer IML, Professor Ten Hompel, war ja auch ganz, ganz lange mein Chef. Und der hat es ja tatsächlich geschafft, die Logistik aus diesen total unberechtigten Nischendasein tatsächlich irgendwie weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen und auch gerade in Richtung Politik zu zeigen, ne, wie unglaublich wichtig diese Branche für Deutschland ist, für Europa ist, für die Gesellschaft ist. Ne? Und da diesen Antritt zu machen und tatsächlich sich da durchzubeißen und so. Ne? Und die Geschichten auch einfach so zu erzählen, dass sie bei den Leuten richtig ankommen. Ne? Das ist was, wo ich immer gedacht habe, also was ich immer sehr gerne beobachtet habe und wo ich für mich persönlich viel rausgezogen habe. Ne? Und wo ich heute, wo wir mit der Stiftung auch irgendwie viel genau diesen Weg irgendwie gehen und diese Geschichten erzählen, oft dran denke, dass das da angefangen hat. Ne? Mhm. Und so, finde ich, kann man sich immer wieder Leute rausziehen, wo man sagt, an dir bewundere ich das. Ne? Das kannst du besonders gut.
Ja.
Das möchte ich auch können.
Absolut. Ne? Nee, kann ich total unterstützen. Das, was du sagst, das kann ich nur unterstreichen. So ist es. Dafür muss die Fähigkeit da sein, sich selbst nicht zu ernst und wichtig zu nehmen, sondern zu sagen, ich möchte wachsen. Da kommt dein intrinsischer Antrieb, deine Motivation ja auch zum Tragen. Ja. Und sagen, okay, ich bin eben nicht komplett. Also auch mal wieder Dinge, wie man so heute so schön schreibt, auch zu verlernen. Ich hatte da ein Muster. Heute weiß ich, mit dem, was ich da bei Menschen gesehen habe, gehört habe, wie die das auch überbringen, übertragen oder auch transportieren, dass ich da und falsch unterwegs oder verkehrt unterwegs war. Du hast dazugelernt. Ne?
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, und das kann ich auch unterstreichen, es braucht genau diese Vorbilder, diese ja. Charaktere, diese auch Menschen bei aller heute technologisch durchdrungenen, mhm. auch synthetischen Welt, mhm. sage ich es mal so, mhm. dass du auch genau diese Menschen hast, die genau diese Brücken bauen. Ja. Und Michael Ten Hompel, den du angesprochen hast, ich habe ihn selber nie irgendwie persönlich mal im Gespräch erlebt, mhm. sondern immer mal dann auf einer Bühne gesehen oder war für mich genau, oder ist ja, er ist ja noch da, er ist jetzt in anderer Funktion da, ja. aber jemand, der da ganz wichtig war und ist, ja. um diese Branche auch, und da ist auch mal die Frage, was ist diese Branche überhaupt, ne? Ist ja. auch so breit gefächert, ja. nach vorne zu bringen. Aber zurück ja. mal auf deinen Karriereweg.
Ja.
Du hast dir dann so Dinge rausgepickt, du hast dir Sachen angeguckt, dich zu verbessern, genau. bewusst und unbewusst wahrscheinlich auch.
Ja.
Wie
ja.
lange ging dann diese Aufgabe und diese Rolle ja. und dieses Spektrum, was du da bei dem Cluster hattest,
ja.
mit dem nächsten Schritt dann weiter? Ja. Wie war da die ja. entsprechende Entwicklung bei dir selbst?
Ja, also dadurch, dass da eine Förderung des Bundes hinterstand, hatte das natürlich auch einen harten Cut. Ne? Der mhm. war Mitte 2015, also mhm. 5 Jahre war dieser Förderzeitraum. Und ich habe vorher die 2 Jahre genutzt und hab dann tatsächlich ein MBA gemacht parallel dazu. Mhm. Ne? Und das hat mir nochmal ganz viel Rüstzeug und Weitblick und verschiedene und Herausforderungen ja dann auch, wenn man das berufsbegleitend macht, irgendwie gegeben. Eine ganz tolle Zeit, in der ich ganz tolle Menschen kennengelernt habe. Und dann war ich damit irgendwie fertig und der Cluster war fertig. Und diese Management GmbH, die gibt es auch irgendwie bis heute, das heute Digital Hub Management GmbH, mhm. mit der wir auch immer noch eng verbandelt sind. Und ich bin dann von da aus tatsächlich ans Fraunhofer IML gegangen und habe dann da ein paar Jahre tatsächlich Großforschungsprojekte mit beantragt, ne, auf europäischer Ebene. Das heißt, auch da wieder wirklich viel unterwegs, mit ganz vielen yeah. internationalen Partnern zusammengekommen. Ganz spannende Zeit irgendwie, weil, ne, wenn du halt vorher da irgendwie interkulturelles Management in deinem mhm. Studium lernst, ne, das war jetzt dann wirklich interkulturelles ja. Management, ne? Und das war super cool, also weil du dann redest, du halt über riesige Fördervolumen, über irgendwie Dutzende Partner, die an einem Antrag schreiben, super lang. Und was ich in dieser Zeit auch da, also was mir wirklich viel gegeben hat, auch da wieder, ne, wie jetzt auch in der Open-Source-Welt, es zählt halt nicht nur unbedingt, wer du bist, ne, mhm. sondern es zählt halt immer, was du machst mhm. und wie du dich einbringst mhm. und wie du halt auch einfach arbeitest. Ne? Also mhm. redest du nur oder arbeitest ja. du auch? Ne? Ja. Und darüber kommen ganz viele spannende Kontakte zustande und Netzwerke zustande. Und das habe ich dann tatsächlich einige Jahre gemacht. Mhm. Bis es mich dann so ein Stück wie doch wieder in die Kommunikation gezogen hat. Weil mich dann doch wieder dieses... Ja. Ich brauche die Kombination, ne? Mhm. Und ja. Da hat es mich dann doch wieder hingezogen, irgendwie im IML, das dann doch auch parallel wieder zu gestalten in Richtung Aufsetzen von einer internationaleren Kommunikation und digitaleren Kommunikation. Ja, das waren dann tatsächlich
ganz viele Aufhänger.
Ja, das weiß ich doch.
Und was du machst. Und das ist ein Thema, das finde ich super spannend. Ja. Aber ich komme nochmal zurück auf dieses Thema Förderung. Ja. Warum komme ich darauf zurück? Weil ich habe das... nicht ausgehalten, immer Förderungsanträge zu schreiben. Warum? Also ich komme in der privatwirtschaftlichen Welt mhm. und ich fand das immer unheimlich aufwendig.
Ist
und ich kann mir vorstellen, das ja. ist unheimlich viel Aufwand.
Ja.
Wow. Also muss man erstmal sagen, jetzt kommt der Punkt. Glaubst du, dass das jemand mal gelesen hat, was ihr da geschrieben habt?
Die Gutachter schon.
Worauf ich hinaus will, ich habe jetzt auch so aus anderen Quellen und Leute, die mich auch dann inspirieren ab und ja. zu, wenn man dann mal was hört und liest, immer diese ja. Frage, wofür, Thema Bürokratie. Ja. Ne? Ja. Ich glaube ja, wir haben in Deutschland, und das muss ich auch revidieren, ich bin ja auch immer, der haut auch gerne mal drauf, mhm. ich bin auch immer dieses Machen, ich bin mhm. ein Freund vom Machen. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass wir doch Innovationskraft haben. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, die Rahmenbedingungen müssen ja auch passen. Und du ja. hast ja auch in dieser ja. Schnittstelle zwischen... Forschung zwischen Industrie, mhm. Wirtschaft, aber auch Politik.
Auf jeden Fall.
Und gute Einblicke.
Ja.
Und du weißt ja, ja auch, wie der Dinge, ich ja. möchte zu keinen Aussagen hinreisen, die du nicht treffen möchtest. Aber wo hast du da das erste Mal vielleicht auch so ein bisschen erlebt, dass das auch sehr bürokratisch, sehr mhm. lähmend ist, was ihr da macht? Mhm. Ich meine, das war dein Auftrag damals, die ja. Sachen zu beschreiben,
ja.
zu erarbeiten mit einem großen Team.
Wie hast du das denn da empfunden? Aus der Sicht, aus der politischen Sicht.
Ja.
Ich kann das, glaube ich, nicht besser formulieren, was ich sagen möchte. Ich möchte auf das Thema Bürokratie an diesen Stellen mit diesen Förderungsanträgen und so weiter. Ist das noch so zielführend, wie wir das da machen? Ja. Dauert das nicht viel zu lange, um da wirklich Innovationen, und Fraunhofer steht natürlich dafür, für Innovationen. Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich das sehe. Aber wie hast du das empfunden und wie empfindest du das heute?
Ja, also tatsächlich in den letzten Jahren habe ich keinen Förderantrag mehr geschrieben, deswegen bin ich nicht so ganz
deswegen jung, damals, also vielleicht auch gut, mal die Vergangenheit dann auch rumzulassen.
Ja, es dauert schon wirklich lange, ne? Und gerade das mit diesen europäischen Großforschungsinitiativen und so, das war schon sehr akademisch. Mhm. Ne? Und da ging es halt wirklich um Grundlagen und Clusteraufbau und so weiter. Ne? Das heißt, auch da, wenn du in diese Formate einsteigst als Unternehmen, ne, da musst du schon lange Atem mitbringen. Das ist jetzt nicht so, ich mache das heute, bekomme eine Förderung und dann habe ich in 3 Jahren meine Innovation. Ne? Mhm. Auf keinen Fall. Das dauert viel länger. Ja. Allein so eine Antragsphase damals hat ja Jahre gedauert.
Ja. Ne?
Dann gehst du in eine Evaluationsphase und so weiter und so fort, bis dann irgendwann mal das Geld kommt, bis du dann arbeitest. Also wirklich arbeitest in so einem Konsortium, ne? Dann weißt du noch nicht, was hinten damit rauskommt, dabei rauskommt. Mhm. Und dann ist ja, also das dauert alles extrem lange. Ne? Bleiben wir mal kurz dabei. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen großen Schmerz an einer Stelle hast heute, ist das nicht das, was heilt. Das ist mehr so langfristig und auf die Zukunft ausgerichtet. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Rolle von einem Fraunhofer-Institut.
Das,
ne?
Genau, aber deswegen passt das ja eigentlich auch zu der Rolle
da
wunderbar rein.
Absolut,
ne? Also deswegen
absolut.
Auch da die Töpfe gar nicht. Für mich auch nochmal ganz wichtig, dass du diese beiden Töpfe gar nicht, Förderung fürs Unternehmen, Förderung für solche Institutionen wie es Fraunhofer, miteinander vermischen darfst. Weil wir brauchen ja auch genau diese Langfristforschung. Ich glaube, die kann nicht nur aus den Unternehmen kommen. Ne? Andere sagen, der Markt regelt es. Ja, ich verstehe da alle Marktwirtschaftler, die sagen, okay, eigentlich haben wir viel zu viele Förderprogramme etc., weil dann muss der Markt regeln, wenn du ein gutes Produkt hast, dann und du als Unternehmer eine Vision, dann musst du doch bereit sein, dafür zu brennen. Natürlich, da ist auch ein Risiko dabei. Und wir müssen bei gerade langfristigen Forschungsprojekten auch schauen, wieder welche Töpfe man angreifen kann, um wettbewerbsfähig zu sein. Weil nicht alles aus VC oder Private Equity Töpfen kommen kann, sondern auch wir als Land, als Europa aber auch da ein Interesse dran haben müssen, solche Technologien zu entwickeln.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und natürlich braucht ein Fraunhofer die Industrie. Ja. Ne? Und es gibt ja auch die Großen, die sind auch immer mit dabei. Ne? Das ist auch total wichtig.
Also Forschungsgemeinschaften
dann ja auch.
Genau, das zu verproben dann, dass es wirklich praxistauglich ist.
Ja, ne? Aber es braucht eben auch diese Sprintprogramme, ne? Die halt irgendwie schnell in eine Umsetzung gehen. Ne? Und ein Fraunhofer darf ja gar nicht am Ende ein irgendwie industriereifes Produkt da haben oder so. Ne? Da sind wir ja weit von entfernt. Ja. Das muss ja aufgegriffen werden, weiterentwickelt werden und so. Deswegen braucht es schon diese verschiedenen Förderungsstränge, die auch verschiedene Langfristzyklen irgendwie dahinter haben. Ne?
Verstehe ich, ja. Ja, ist spannend.
Ja, ist es auf
Könnte
jeden Fall.
Könnte man, glaube ich, noch ohne Ende drin abtauchen.
Ja,
ne?
Aber auf jeden Fall.
Darum soll es uns heute gar nicht so im Detail gehen über die Förderungsmöglichkeiten von irgendwelchen Langfristprojekten in Europa, sondern vor allem auch deinen Weg, den du genommen hast, weil du bist ja jetzt nicht klassisch irgendwie über ein Logistikstudium direkt in die Automatisierungstechnik und dann hast du dann nochmal deinen Doktor beim Fraunhofer gemacht, sondern über die Kommunikation. Du bist
angefangen und abgebrochen.
Ich finde das mega interessant und mega spannend, auch diesen Weg. Deswegen hast du mich auch als Person sehr und deine Rolle, die du hast, sehr angesprochen zu sagen, auch gerade in dem Projekt hier bei Shift zu zeigen, dass es immer nicht nur die Generalisten braucht, die Spezialisten braucht, sondern auch sehr generalistisch unterwegs sein kann und Logistik aus ganz verschiedenen Facetten zu betrachten. Darauf möchte ich nämlich jetzt mal kommen.
Ja.
Deine konkreten Ansatzpunkte denn auch zu Logistikthemen. Wie breit gefächert war denn das alles? Du hast jetzt an Forschungsprojekten gearbeitet, du warst beim Cluster dabei. Wie bist du denn in diese Logistikprojekte reingerutscht und vielleicht auch welche? Sind das so hängen geblieben für dich, wo du sagst, das waren spannende Logistikprojekte, da habe ich unheimlich eine Menge von gelernt. Gibt es da so 2, 3 Themen, wo du sagst, das hat dich so auch logistisch gecatcht?
Ich war tatsächlich nie in den Projekten, also ich bin nicht dabei, wenn es halt irgendwie so technisch
wird. Ne?
Ja, also was mich damals wirklich, und da kommen wir dann doch wieder auf irgendwie die Europapolitik, was wirklich viel mit mir gemacht hat, war, wir haben mal, ich glaube 2 Jahre lang, haben wir einen Kick beantragt für Logistik und Mobilität. Das war dieses riesen EU-Forschungsprogramm. Da ging es auch darum, wieder irgendwie so ein Netzwerk und so eine Geschäftsstelle, sage ich mal, zu gründen, die dann wiederum davon Forschung ermöglicht. Ne? Das fand ich unheimlich spannend unter diesem Netzwerkgedanken. Und da bin ich auch hängen geblieben. Also ich komme ja aus dem Netzwerk und das hat mich nochmal sehr beflügelt, auch in internationalen Netzwerken irgendwie zu denken. Ja. Ne? Und natürlich gab es immer Projekte, die ich spannend finde. Ich persönlich finde, vielleicht auch so ein Generationending, alle Projekte rund um Nachhaltigkeit finde ich total spannend. Ne? Und das ist auch was man als BWLer noch ganz gut nachvollziehen kann, was da irgendwie wie gerechnet wird. Ne? Und natürlich, es war ja auch mal irgendwie diese Hochphase dann von VR, AR, ne? Hört man jetzt auch gar nicht mehr so viel von. Fand ich auch spannend, was dann da auf einmal irgendwie aufgemacht wurde. Und ein Bereich, wo dann irgendwie mein Verständnis, wie man das macht, relativ schnell auch leider endet, ist natürlich auch die ganze technische Logistik, die halt an so einem Fraunhofer-Institut irgendwie läuft. Ne? Wenn dann tatsächlich diese großen Flurförderfahrzeuge gebaut werden und der kann jetzt das und der kann das heben und der kann sich so drehen und so. Ne? Das habe ich immer mit großem Interesse verfolgt. Wie gesagt, ich steige da relativ schnell aus, was mein Verständnis angeht.
Ich finde das super spannend. Also du hast ja ein Netzwerk angesprochen. Cool. Und genau das zeigt es ja auch, was es da braucht. Und wir neigen ja immer sehr schnell dazu, wie gesagt, habe ich vorhin schon einmal gesagt, Leute immer in Schubladen zu stellen. Oh, die hat ja gar nicht das gemacht und der hat ja gar nicht das gemacht. Das zeigt ja trotzdem, dass es wichtig ist, auch Menschen zu haben, die genau in diesen Netzwerkstrukturen denken. Und das ist eine wunderbare Brücke, die du mir gerade geschlagen hast. Auch natürlich zur Open Logistics Foundation und auch zu deiner nächsten Rolle oder nächsten Etappe, die du dann in deiner beruflichen Karriere ja auch angenommen hast, Netzwerke aufzubauen. Das wiederholt sich ja so ein bisschen über Kommunikation, über Zusammenarbeit und jetzt zur Open Logistics Foundation Zusammenarbeit. Da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Hast du ein Geheimrezept für gute Zusammenarbeit? Vielleicht auch aus der Erfahrung jetzt gerade bei der Open Logistics Foundation intern, aber auch mit deinen kuratierten Stiftungspartnern und Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist essentiell?
Also, ja, schon. Ja. Weil, also ich glaube, dass die erste Frage nicht sein darf, was kannst du mir geben? Mhm. Wofür brauche ich dich? Mhm. Sondern ich glaube, dass wenn du und jetzt muss man dazu sagen, ne, die Open Logistics Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung und so. Ne, da schwingt natürlich auch irgendwie so ein Charakter einer Institution irgendwie mit. Ne? Und ich finde, also für mich persönlich, die erste Frage ist immer, was glaube ich, wie kann ich dir helfen? Mhm. Ne, also was kann ich dir Gutes tun? Mhm. Finde ich für dich Anknüpfungspunkte? Ne? Und das finde ich halt immer so spannend, wenn wir mit vorhandenen Partnern sprechen, die ich immer mit im Kopf habe, aber eben auch mit neuen Partnern. Ne? Dass ich auch in so Akquisegesprächen immer überlege, okay, aber nicht what's in for me, sondern what's in for you. Ne? Also mit was glaube ich, mit welchem Thema kann ich dich verknüpfen? Ne? Mit welchem Partner kann ich dich verknüpfen? Weil ich glaube, dass du daraus Mehrwert ziehst. Und wenn du daraus Mehrwert ziehst, dann werde ich das auch. Mhm. Ne? Weil dann bist du irgendwie zufrieden, dann arbeitest du in diesem Netzwerk mit und dann gibst du automatisch was zurück, was halt dann wieder für die Gruppe gut ist. Ne? Und mir geht es ja darum, das Gruppenheil sozusagen.
Ja, ja,
Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich wichtig ist, so eine Perspektive aufzusetzen.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung, dieses Geberprinzip in den Kopf zu bringen. Das spricht für dich als Person, aber auch für die Idee eures Netzwerks. Mhm. Und vielleicht nochmal bevor ich da nochmal tiefer reingehe. Jetzt hast du ja die Open Logistics Foundation und ich ja auch angesprochen, heute schon zum Anfang. Das ist ja dein jetziger Wirkungsraum. Ja. Erklär doch nochmal die es nicht kennen. Und ich möchte genau auch vielleicht ein bisschen meine wachsende Reichweite dafür nutzen, dieses Thema Open Logistics Foundation und die Idee dahinter gerne nochmal in den Fokus zurück. Magst du nochmal mit deinen eigenen Worten kurz erklären, was du eigentlich so den ganzen Tag dort machst und warum es das braucht?
Sehr gerne. Also tatsächlich sind wir noch total frisch. Sag mal, eigentlich sind wir auch ein Start-up. Irgendwie, das ist nur nicht so, weil man eine Stiftung ist. Ne?
Aber man kann sich ja so fühlen.
Man kann sich so fühlen, genau. Und das Start-up wächst, wird auch gerade erwachsen, sozusagen. Ne? Das ist auch eine spannende Phase. Wir wurden gegründet im Oktober 2021. Nicht lange her. Ne? Und da wurde die Stiftung Open Logistics Foundation gegründet. von Renus, Daxa, DB Schenker und dem Duisburger Hafen. Denn sie haben erkannt, dass sie einfach an vielen Stellen, was irgendwie Effizienz und Innovationskraft und so weiter, Gestaltung der Branche, alleine nicht mehr weiterkommen. Ne? Mhm. Also natürlich auch da wieder, das Fraunhofer IML ist immer Antreiber von solchen Sachen, spielt auch hier eine massive Rolle. Auch da kommt wieder der Professor Ten Hompel mit rein. Sie haben halt einfach erkannt, ganz ehrlich, es braucht ein Netzwerk, wo wir Kräfte bündeln, wo wir gemeinsam arbeiten und das nicht nur auf Konzeptebene, sondern tatsächlich in Code am Ende des Tages. Mhm. Ne? Mhm. Denn in der Logistik ist es so unheimlich vielfältig, ne? Unglaublich verschiedene, viele verschiedene Player mit unterschiedlichen Größen und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich hat jeder seine USPs. Aber es gibt auch ganz viel, wo wir uns halt nicht voneinander unterscheiden. Ne? Wenn man sich mal tief in die Augen guckt, ist der Prozentsatz dessen extrem hoch. 60%, 70%, keine Ahnung. Ne? Und dein Kunde kauft dich oder wählt dich aus wegen diesen anderen 30%. Mhm. Du kannst es schneller, ja. Du kannst es besser, du kannst es günstiger, wie ja. auch immer. Ja. Ne? Also macht es doch total Sinn, die Kräfte da zu bündeln, wo wir uns nicht voneinander unterscheiden, um am Ende auch einfach mehr Kapazität, mehr Ressourcen zur Verfügung zu haben, um die dann wieder in unsere USPs zu stecken. Ne? Mhm. Mhm. Also ein Effizienzgedanke, denn die Ergebnisse, die da rauskommen, wie gesagt, die sollen halt auf Open-Source-Basis letztendlich sein. Also ja. wir sprechen da irgendwie über Transportdokumente. Wie jetzt ein ECMR, ja. haben wir jetzt die erste Lösung vorgestellt. Mhm. Ne? Und da geht es halt immer um die Kompatibilität von Lösungen. Ne? Mhm. Dass halt irgendwie ein Renus mit einem DAXA sprechen kann, irgendwie mit einer Plattform sprechen kann, mit einem Client sprechen kann. Und natürlich hat der eine hinterher eine gelbe Lösung und der andere eine lila eine Lösung. Ne? Aber sie können halt miteinander reden. Das heißt, ja. in einer Zeit, wo jeder zweite Artikel irgendwie das Wort Fachkräftemangel mit drin hat, ist es ja ziemlich clever, wenn diese wenigen Fachkräfte nicht immer Schnittstellen programmieren, um Schnittstellen zu programmieren, sondern mhm. vielleicht coolere Sachen machen können ja. ne? oder eben an den USPs arbeiten können. Das heißt, da geht es ganz viel um Effizienz und auch um Standortstärkung. Ne?
Ja, ja. Ich habe da so einige Gedanken gerade im Kopf. Ne? Ich bin ja. gerade so ein bisschen auch mal in mich gegangen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch offiziell seit letztem Jahr dabei, ja. aber auch nicht so viel Zeit investiert, wie ich gerne möchte. Und ich habe immer mehr so die Verladerseite. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, aber das möchte ich gar nicht stressen, sondern stressen möchte ich eigentlich für mich so den Punkt Offenheit der Zusammenarbeit. Das ja. ist ja so in der Vergangenheit. Und wie schafft ihr das? Also das Ergebnis soll klar sein, also ja. einheitliche Standards und eine Codebasis, auf ja. die jeder zugreifen ja. kann. Ja. Auf der anderen Seite sagt er auch, okay, wir sind ja gar nicht unbedingt jetzt Wettbewerber in dem Segment. Wir sind schon Wettbewerber in der Transportleistung etc. Aber Daten und Software wird ja auch gefühlt für mich, auch in der Branche, auch wenn sie es selber noch nicht richtig kapiert haben, ja, und in der Industrie, auch immer zum Unterscheiden,
auf jeden Fall.
Unterscheidungsmerkmal in ja. der Zukunft.
Ja.
Wie schafft ihr diese kommunikative Leistung, die wirklich immer wieder auch, gerade Netzwerkarbeit ist Fleißarbeit, ist wirklich viel, viel Pain, den ihr da auch, glaube ich, erfahrt, um so ein Netzwerk am Leben zu erhalten, immer wieder mit frischen Impulsen zu versehen. Ja. Wie schafft ihr das? Vielleicht anders formuliert, wo sind da aus deiner Sicht auch heute immer noch die größten Herausforderungen, gerade nach der Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt, nach den 2021 gegründet, die Stiftung wächst, wo sind da die größten Herausforderungen heute? Ist das Technik oder ist es Mensch?
Technik ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Also das hören wir immer wieder. Ne? Und auch da wieder, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel ECMR bleiben, das hätte jeder alleine gekonnt. Ne? Es gibt ja auch Plattformen dazu, die alle Mitglied geworden sind, damit sie kompatibel sind. Ne? Mhm. Die Technik ist überhaupt nicht das Problem. Es sind halt andere, also ich denke, das ist immer in so einem Dreieck. Ne? Also Technik, Netzwerk, Mensch und Recht. Mhm. Ne?
Ja.
Hier unten spielt die Musik.
Wichtiger Punkt, das rechtliche Seite noch.
Ja, genau. Mhm. Und hier unten spielt die Musik. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Unternehmen mitmachen. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt bei über 50 Partnern. Und wir möchten auch gar nicht Partner haben, also ist natürlich schön, wenn einfach jemand den Mitgliedsbeitrag bezahlt und irgendwie sein Logo damit auf die Wand macht. Ne? Aber wir möchten ja tatsächlich die Mitglieder haben, die mit in die Diskussion gehen, die gestalten, die es groß machen, ne? Und letztendlich dadurch ja bedeutend und erfolgreich. Deswegen müssen wir überzeugen, und wenn wir die Partner dahin bekommen haben, ne? Dann sind die auch, dann treten sie bei, dann sind sie Feuer und Flamme. Mhm. Denn darum geht es letztendlich, dass wir dann in Arbeitsgruppen ganz themenspezifisch halt besprechen, okay, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite, ne, wie gestalten wir das denn? Muss ich meine Daten offenlegen? Nein, natürlich nicht. Ne? Aber wie würden wir das dann irgendwie technisch umsetzen? Wie setzen wir das in der Organisation um? Ne? Denn du sagst ja auch nicht, ah, ich mache jetzt Open Source, und dann machst du mal Open Source. Ne? Ja. Das ist ja ein riesen Change innerhalb eines Unternehmens, ne? Wenn du erfolgreich mitmachen möchtest, dann ist das nicht ein Thema deines Softwareentwicklers. Ne? Das ist eine strategische Entscheidung. Ja. Da muss die Geschäftsführung genauso hinterstehen, wie halt irgendwie in der HR-Abteilung, die sieht, du machst einen guten Job und das darf auch in deinen Karriereweg irgendwie einfließen. Ne? Eine Kommunikationsabteilung, die das Unternehmen intern mitbringt, die aber auch den Wert nach draußen irgendwie verkörpert. Ne? Das ist eine große Entscheidung eigentlich, um es erfolgreich zu machen. Ne?
Richtig.
Und das nächste ist dann tatsächlich dieser rechtliche Aspekt. Ne? Denn ECMR, ne, wird ja immer nur dann interessant, wenn wir eine Grenze überschreiten. Ne? Das ist nicht irgendwie, kann man auch innerdeutsch nutzen, bringt nichts. Das ist halt irgendwie so ein internationales Dokument. Und das bedeutet, dass dann natürlich, auch wenn es europäische Rahmenbedingungen gibt und so, ne, dass ja jedes europäische Land nochmal an vielen Stellen eigene Rechtsprechung hat. Ne? Und dann hast du halt sowas wie, ja okay, wie unterschreibe ich denn jetzt den ECMR? Sign on glass? Nee, gibt halt Länder, da ist das halt einfach nicht erlaubt. Ne? Und dann kommen wir halt irgendwie zu einer Lösung. Und das ist das Schöne an der Stiftung, dass wir mittlerweile, auch wenn wir aus Deutschland heraus gegründet wurden, aus 11, 12 Ländern haben wir mittlerweile Mitglieder mit dabei. Ne? Wir wachsen gerade im osteuropäischen Raum groß, auch durch den ECMR, weil sie es als super Chance betrachten. Das führt dazu, dass du ganz, ganz viele länderspezifische Erfahrungen und Expertise in ein Projekt bekommst. Ne? Mhm. Und das bekommen wir immer wieder gespiegelt, wie wertvoll das für die Partner ist.
Absolut.
Denn das, was du da lernst, nimmst du ja wieder mit in deine tägliche Arbeit in dem Unternehmen.
Ja, ich finde,
es ist ein Knowledge Boost ohne Ende. Ne?
Definitiv. Und die Facette gerade, das ist ja auch eine der besonderen Herausforderungen, Landtransport Europa. Die USA haben es ja durch ihre Situation mit ihren Staaten viel, viel einfacher als wir. Wir haben die Sprachthematik, wir haben die Länderthematik. Ja. Und wir haben, glaube ich, nur die Chance, genau über Institutionen wie die Open Logistics Foundation, politische Awareness auch zu bekommen. Plus natürlich den ein oder anderen Zugang in vielleicht in der Europäischen Union auch zu nutzen, dass wir das weiterfassen. Und ihr seid ja auch, ich habe es gelesen und ich auch gehört von dir ja auch schon, auch in verschiedenen anderen Forschungsnetzwerken unterwegs. Ja. Das Saragossa habe ich irgendwas gesehen. Ja. Ne? Oder auch jetzt mit IATA, mit der Luftfracht, dass da gewisse Punkte jetzt gesetzt werden, um auch da die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Physisches Internet habe ich gelesen, gerade als neues Themenfeld. Super spannend. Ja. Aber wie schafft man das dann auch? Ich frage mich natürlich auch immer nach den Ressourcen und dem Aufwand, das auch leben zu können. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie funktioniert das?
Viel Arbeit. Ist so. Und du musst auch da wieder jetzt als Geschäftsstelle, ne, wir sind halt schon alle wirklich... Wir leben das. Mhm. Ne? Also sonst, glaube ich, wird das auch schon, also hätten wir diesen Outreach auch geht nicht. Wir leben das. Ne? Aber es braucht eben dieses Netzwerk drumherum. Mhm. Ne? Und wir haben einfach, und das ist so schön, Leute um uns herum aus den Mitgliedsunternehmen oder aus den Partnernetzwerken, die auch diese Vision der Stiftung so leben, dass sie es quasi in ihrem Alltagsgeschäft mit nach draußen transportieren. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich oft so, ne? Da gibt es ganz viele Leute, wenn sie auf einer Messe sind, sie laufen rum und sprechen nicht nur über ihr Unternehmen, sondern irgendwie die Hälfte der Zeit auch über die Stiftung, kommen dann zu uns und sagen, mit dem und dem habe ich gerade über euch gesprochen, das macht total Sinn. Also unsere Partner, die wirklich mit Herz dabei sind, gehen auch für uns ganz viel ins Gespräch. Ne? Und auch da, es muss ja, wir leben nicht nur davon, dass halt irgendwie die Leute Mitglied werden, sondern wir brauchen auch einfach viel Wissen. Ne?
Absolut. Denn
am
absolut.
Ende ist es ja so, das habe ich jetzt nach 3 Jahren erkannt, eigentlich sind wir eine riesen Transformationsinitiative. Ne? So. Und jeder, der bei uns irgendwie sich besonders einsetzt, ist irgendwie so ein Transformationsmanager. Ne? Denn wir wollen ja nicht ein bisschen was verändern, sondern wir wollen ja wirklich das Denken und das Zusammenarbeiten revolutionieren. Ne? Deswegen ist das schon was auch von vielen geleistet werden muss. Und das tatsächlich, und das passiert auch so, von dem Entwickler, der mitentwickelt an unseren Sachen, bis hin zu den Vorstandsmitgliedern, die mit dabei sind, und zu den Geschäftsführern, die den Mitgliedsantrag unterschreiben. Mhm. Ne? Und das finde ich unglaublich schön, bereichernd und motivierend zu sehen, was da alles schon passiert ist und wie sehr das wirklich von allen mitgetragen wird.
Ne? Ja, super spannender Punkt. Ja. Ja, aus dieser Perspektive Transformationsinitiative, super spannend zu betrachten. Ja. Habe ich selber auch noch nicht, um ehrlich zu sein, aber es ist natürlich so. Es ist ein Thema von ganz vielen, was in den Unternehmen rumschwert, was sie bewegt, auf jeden Fall. Aber von der Seite das aufzuziehen, absolut. Und auch nicht nur Transformation aus Sicht Software, sondern Transformation aus Sicht der Zusammenarbeit.
Ja, meine,
das absolut. Ist ja vielleicht sogar noch mal höher aufzuwiegen. Du hast es gesagt. Ich wollte eigentlich gerade ins Heft gucken, als du diesen spannenden Punkt gebracht hast, weil mich ein Thema bewegt hat. Du hast gesagt, Menschen gehen auf die Messe, erzählen dann auch nicht nur über ihr Unternehmen, sondern auch über das, was sie konkret in der Open Logistics Foundation machen, was sie dort erreicht haben. Dieses Thema erreichen. Viele Menschen bewerten das ja dann auch im Unternehmen, die dann das Go geben, CIO, CEO, an der Monetarisierung.
Ja.
Kann man nicht großes immer
Thema.
Nur. Kann man nicht immer. Schiebe ich mal zur Seite.
Ja.
Aber an dem Thema Erfolg. Hast du konkrete Erfolgsgeschichten aus den Unternehmen, die dabei sind, die sagen, Mensch, ECMR hätten wir auch machen können, aber so in dieser Konstellation sind wir da viel, viel weiter gekommen. Mhm. So diese Dinge, die man, deswegen das Magazin, was man auch im Magazin gerne abdruckt und sagt, das waren so 1, 2, 3 Erfolgsgeschichten, auch für die Leute sagen, ey, cool, wenn die diese Erfolgsgeschichten schreiben, warum schreibe ich die nicht mit? Warum bin ich nicht Teil des Buches? Mhm. Ja, hast du da 1, 2 Sachen für mich, da, die du gerne nennen magst?
Ja, auf jeden Fall. Also, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ne? Aber wenn wir uns jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit angucken zum Beispiel. Ne? Wir arbeiten ja sehr eng mit dem Smart Freight Center zusammen aus Amsterdam, die ja wirklich die Institution sind, wenn es irgendwie um Nachhaltigkeit und um Reporting und das Setzen von Standards angeht. Ne? Jeder kennt sie. iLieb-Schnittstelle, mit der wir uns jetzt gerade irgendwie beschäftigen. Ne? Alle irgendwie Sustainability-Manager wissen sofort, was gemeint ist und so. Ne? Also war für mich spannend auch zu sehen, wie bekannt diese Institution ist. So. Und jetzt fragt man sich natürlich zum Beispiel, warum brauchen die uns? Ja, warum jetzt irgendwie, warum
konkurrieren
wir hier? Ja. Genau, richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worin wir total stark sind, was unsere Partner motiviert. Wir gehen halt in die Umsetzung. Ne? Also sie schaffen das Regelwerk, jetzt mal irgendwie auf den Sustainability-Part gemünzt. Na, da gibt es ein großes Regelwerk, es gibt eine Schnittstelle. Und jetzt kommen wir und wir stechen da rein. Ne? Mhm. Wir setzen das jetzt irgendwie um. Es gibt die Use Cases, es gibt die Zusammenarbeit, es gibt die Verfeinerung, Spezifizierung und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was wir brauchen, damit es dann tatsächlich, weil wir brauchen nicht nur den Standard auf dem Papier. Ne? Wir sagen immer, es gibt echt genug Standards. Ne? Die werden halt einfach alle nicht benutzt. Also lass uns mal gucken, was davon macht. Ignoranz
ist halt ewig groß da an den Ecken. Ne?
Ja, genau.
Man, wie du sagst, man definiert irgendwas auf Papier, aber umgesetzt wird halt was anderes.
Sind wir da beim Punkt machen?
Ja, genau.
Ne? Und wir machen das jetzt. Ja. Also wir stechen da jetzt rein. Und gerade da irgendwie laufen gerade spannende Use Cases. Mhm. Ne? Und das ist, wenn das jetzt fliegt, also konkret geht es darum, jeder weiß, wie er seine eigenen Zahlen misst. Wie geben wir denn das, was du jetzt gemessen hast in deinem Unternehmen, wie teilst du mir das mit? Mhm. Also auch da geht es wieder halt um Schnittstellen. Ne? Mhm. Denn wie willst du ansonsten am Ende, am besten irgendwie mit Blick auf Echtdaten, mal so eine Summe ziehen? Ne? Also wie viel hast du jetzt wirklich verbraucht?
Ja.
Ne?
Ja.
Und genau um diese Schnittstellen geht es wieder. Ne? Auch da wieder nicht marktdifferenzierend, deswegen kommen wir ins Spiel. Das ist ja immer ganz wichtig. Wir sind nie da, wo Geschäft liegt, nie da, wo man sich differenziert, sondern immer genau da, wo kein Geschäft ist. Mhm. Deswegen sind wir an diesen Schnittstellen. Und wir versuchen jetzt über die Arbeit in der Stiftung durch die Kooperation mit dem Smart Freight Center da unglaublich konkret zu werden. Und auch dann haben wir wieder einen ganz großen Impact in die Branche. Ne? Und das nutzt jedem. Das nutzt einem Unternehmen, das nutzt wieder einer Nachhaltigkeitsplattform und so. Ne? Ja.
Das ist an die habe ich gerade gedacht, was die wohl dann denken.
Ja. Ob die werden auch Mitglied.
Die werden auch Mitglied, ja. Und gerade diese, ne, häufig kommt ja dann auch immer so dieses Argument, was ich dann auch aufgeschnappt habe, wenn ich dann mal in Berlin jetzt dabei war letztes Jahr, gerade aus Sicht so der Tech-Unternehmen. Ne? Mhm. Und sagen, nimmt man da nicht Teil vom Kuchen weg, dann kommt immer dieses Geben und Nehmen. Ne? Du hast das vorhin angesprochen. Gebt was rein, dann bekommst du was zurück. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, diese Ängste erstmal, die Ressentiments, gerade aus Sicht dieser Softwareunternehmen, die vorher natürlich diese Aufgaben gerne übernommen hätten für entsprechendes Geld. Ja. Und aber das auch trotzdem als Chance zu sehen, dass gewisse Standards da gesetzt werden und sie sich dann wiederum mit anderen Dingen auseinandersetzen. Setzen können. Ja. Usability oder Vorteile an andere Ecke für die Unternehmen, you name it. Das auch erstmal in den Kopf zu kriegen, das nicht als Bedrohung zu sehen. Das dauert. Ne? Ja. Das ist einfach so. Die Menschen gehen erstmal auf Abwehrhaltung, auf Ängste und sehen als dann, oh, da ist doch eine Chance drin, da ist ein Vorteil drin.
Deswegen ist das auch so, wenn wir jetzt auf eine Veranstaltung gehen, ne? Also mir widerstrebt das immer zutiefst, dieses Messen an, wie erfolgreich war jetzt irgendwie eine Veranstaltung, wenn ich das auch irgendwie bei dem einen oder anderen Unternehmen mitbekomme, so wie viele Leads hast du, wie viele Karten hast du gesammelt, wie viele Unterschriften hast du gesammelt. Ne? Ja. Das ist nicht unser Geschäft. Mhm. Ne? Also, weil bei uns geht es so wirklich, wir fangen ganz woanders an. Das ist genau das, was du sagst. Mhm. Ne? Mittlerweile haben wir ziemlich gut herausgefunden, was sind die Fragen. Ne? Und dieses Vertrauen aufzubauen und das alles zu erklären, du musst deine Daten nicht teilen, darfst du überhaupt nicht.
Ja.
Also Kartellrecht, darfst du überhaupt nicht. Sondern wo setzen wir eigentlich an und warum ist das auch für dich als großer spannend? Ne? Ja. Also Vendor Locked-In, Riesenthema. Ja. Ja, ne? Und auch deswegen kommen auch die großen Plattformen zu uns oder sind in Gesprächen mit uns. Weil die Kunden sagen, ich möchte mich nicht mehr so sehr an eine Plattform binden. Ne? Ich möchte, dass es eine Kompatibilität gibt, grundsätzlich in den Schnittstellen zu irgendwie anderen Spezialisten für dies und für das und so. Ne? Und das wird zum Wettbewerbsvorteil. Also die mitmachen, haben erkannt, dass es Kunden gibt, die anders ticken und die eben dieses komplette Vendor-Locked-In vermeiden wollen. Ne?
Ja, was total nachvollziehbar ist.
Ja, natürlich. Ne?
Weil viele Jahre lang genau über diesen Vendor-Locked-In sich unheimliche, wie soll ich es nennen?
Abhängigkeiten.
Abhängigkeiten ist das eine, aber auch Ungleichgewichte in der Vorteils- Thematik sich entwickelt haben. Also was meine ich? Ne? Dass gewisse Gewinne nicht geschert wurden, sondern immer sehr einseitig verteilt sind. Und das sehen wir in der Divergenz zwischen den Software-Margen und den Logistikmargen. Mhm. Ja, eigentlich arbeiten viele Plattformen nur mit fremden Daten, die sie sich aus dem Internet irgendwie abgreifen. Mein Lieblingsstreitthema ist ja das Thema Real-Time Visibility, wo ich mir die Daten dann immer nur aus dem Netz gecrawlt habe, viele, viele Jahre, und Container-Tracking-Daten abgegriffen habe und daraus ein Geschäftsmodell gewonnen habe. Und die eigentlichen produzierenden Datenlieferanten, nämlich Reedereien und Co., das überhaupt nicht verstanden haben, diese Daten zu monetarisieren. Ja. Ja, weil das ist ja ein Teil ihrer Leistung. Und da jetzt aufzuwachen, diesen Vendor-Login zu reduzieren, Software zu bauen, die sich flexibel zusammensetzt aus Open Source, aber auch aus Möglichkeiten mit Startups zusammenzuarbeiten, wo ich einen flexiblen Tech-Stack aufbaue. Ich glaube, die Chancen und die Anfänge sehen wir jetzt und die waren nie besser als jetzt.
Total.
Gerade auch mit KI, wie schnell man heutzutage in ein Design einsteigen kann, wie schnell man Software entwickeln kann, dass sich da auch gerade die SaaS-Anbieter schon meines Erachtens komplett neu erfinden müssen.
Ja.
Und aus dieser Angststarre jetzt mal rausgehen, zu sagen, wo sind jetzt die Chancen?
Mhm.
Ja, also das ist eine spannende Entwicklung, die ich da gerade beobachte.
Ja.
Und da spielt Open Source, ihr seid nicht der Treiber dafür, KI noch viel mehr, aber ihr seid ein wichtiger Hebel. Hebel, ich sage jetzt ihr, aber die Foundation, da zu sensibilisieren, aufzuzeigen, Kommunikation, Transformation an einem gewissen Maß zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was Kerngeschäfte sind, auch in der Softwareentwicklung.
Total, genau. Ne? Ja, also, und das ist halt ein Riesen-Change. Ja. Ne? Also nochmal, um auf diese Lead zurückzukommen. Ja. Ne? Also du musst die Leute so abholen und so viele Ängste nehmen und erstmal erklären, wo setzt du überhaupt an, ne? Welche Ängste sind berechtigt, welche nicht, an welchen können wir arbeiten, welches Thema ist für dich spannend. Ne? Das ist eine ganz, ganz große Kommunikationsarbeit auch. Ne? Und deswegen schließt sich der Kreis zur Kommunikation. Ja. Ne? Auch das ist halt jetzt irgendwie eine Erkenntnis nach 3 Jahren. Ne? Ich sage mal 3 Jahre, weil die Stiftung ist im Oktober 21 gegründet. Bis die Tinte dann mal von allem trocken war und wir wirklich operativ loslaufen konnten, hat das noch einige Zeit gedauert. Dass Technik und Kommunikation, ne, ist gleich wichtig. Also das ist nicht Code first und dann irgendwann kommen die Leute, sondern das ist, also wenn du, jetzt bin ich da auch gebiased, ne, aber wenn du eine Priorisierung haben willst, eher andersrum. Ja. Aber das Netzwerk, dann übersteht es auch, wenn was schief geht.
Ja.
Ne?
Ja.
Das Netzwerk ist schon genauso wichtig. Aber ich möchte noch mal einmal den Punkt aufgreifen, den du gerade hattest, denn auch das war eine Grundmotivation, diese Stiftung zu gründen, ne? Zu sagen, wer verdient eigentlich das Geld?
Ne? Kann ich mir vorstellen.
Denn das war damals, also zu dem Zeitpunkt, wo die Stiftung erdacht wurde und gegründet wurde, ne? Das war die Zeit, wo gerade in Amerika und aber auch in Asien Riesenplattformen, milliardenschwer irgendwie gegründet wurden, die sich ja dann eben genau da reinsetzen, wo das Geld liegt. Ne? Keine Altlasten, ist nicht Heavy Asset oder wie auch immer. Ja. Ne? Und auch das war eine Motivation herauszusagen, wir sind jetzt in Europa, deswegen, das ist auch ein ganz starkes, können wir gleich noch darüber sprechen, das liegt mir nämlich am Herzen, ein ganz starkes europäisches Thema. Ne? Wir sind in Europa weltführend in der Logistik. Ne? So.
Und von der Branche selber ja auch. Es gibt ja immer so Platz 2 oder 3. Ja. Aber wenn man es mal zusammenzieht, wo auch in der Industrielogistik ist, ist es ja eigentlich die zweitgrößte Industrie.
Ja, ne? Genau.
Wenn ich sogar, ich habe jetzt aktuell keine Zahlen, aber ganz vorne dabei.
Ja.
Und trotzdem
ich habe es letztens mal recherchiert. Ja. Logistik in Deutschland, drittgrößte Branche nach Handel und Automobil.
Ja, und wenn du das noch mit reinnehmen
würdest, was da noch läuft. Und das ist ja auch so zur Hälfte mal mindestens Logistik, ne? Dann erkennt man erstmal.
Produktion etc. in den Unternehmen, Qualitätsmanagement, ist ja alles Logistik.
Ja, genau. Also so gucken wir drauf, das sehen wahrscheinlich andere anders.
Absolut,
aber
korrekt.
Das zeigt ja irgendwie die Bedeutung. Ne? Aber um auf dieses europäische Thema zurückzukommen, man hat einfach auch da gesagt, wer soll denn das Geld verdienen? Ne? Wir möchten nicht, dass da halt irgendeine Plattform kommt und das Geld abzieht. Was müssen wir denn dafür tun, dass es uns in 10 Jahren noch gibt?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das als Branche gedacht, das ist ja total weitsichtig. Ne?
Das ist total
weitsichtig, und dann zu sagen, unsere einzige Chance zu bestehen ist, dass wir uns dort zusammenschließen, dass wir gemeinsam an diesen Standards arbeiten und an dessen Implementierung. Ne? Dass wir ein Netzwerk aufbauen, dass wir lernen, uns irgendwie zu vertrauen. Ne?
Ja.
Also so sehr sie auch alle im Wettbewerb miteinander stehen und sich trotzdem zu vertrauen. Und sie brauchen alle ein starkes Europa und ein starkes europäisches, faires Logistiksystem, ne? Wo halt irgendwie, wo es die Großen gibt, aber halt auch eben die vielen Kleinen aus Logistik, aber auch aus IT. Ne? Und das ist schon auch eine Grundmotivation der Stiftung.
Das ist spannend. Da habe ich 2 Fragen dazu.
Ja.
Die erste Frage nochmal auch in Richtung Open Logistics Foundation als aus einer europäischen Sicht. Es gibt viele andere Initiativen in Europa. Ja. Ich bin nicht so tief drin wie du, deswegen frage ich dich.
Ja.
Gibt es dann Pendants, dass ihr sagt, ihr seid in der großen Familie mit der Open Logistics Foundation, dass es eine in Polen gibt und eine in Frankreich gibt und eine in Spanien gibt, eine in Italien etc.? Müsste es die nicht dann eigentlich auch in jedem Land geben, dass man sagt, da gibt es auch Initiativen, die nochmal unsere lokalpatriotischen, logistischen Herausforderungen betrachten. Mhm. Aber wir verstehen natürlich, auf der europäischen Ebene haben wir halt Transporte, die nicht an der Grenze enden. Die sind intermodal. Die Datenstandards müssen einhergehen, dass wir wirklich erfolgreich sein können. Auch von diese Hürden, die es heute gibt in der Sprache, in der Kommunikation, in den Schnittstellen, dass man nicht solche Systeme auch weiter... Was gibt es sowas? Hast du in den einzelnen Ländern Ansprechpartnerinnen, Partner, mit denen du über sowas diskutieren kannst? Erste Frage.
Also wir halten die Augen weit offen, aber nach jetzigem Kenntnisstand gibt es das nicht. Also es gibt unglaublich viele Netzwerke, die haben aber einen anderen Fokus. Also viele sind halt, also es gibt Marketingvereinigungen, es gibt Netzwerkvereinigungen.
Also die Reden gibt es viele, aber die Machen gibt es dann doch nicht so viele.
Ja, aber ich will das klingt dann immer so negativ.
Nee, das soll gar nicht negativ sein, aber also es ist ja schon mal gut, wenn man Marketing Sichtbarkeit reinbringt.
Ja, genau.
Wirkliche Resultate entstehen beim Umsetzen.
Genau, und auch dann ist ja die Frage, was ist denn ein Resultat? Ne? Also
ein ECMR, den ich implementieren kann und nicht irgendwo eine Software für kaufen muss, sondern
das
auf GitHub hier in, auf den Standard
wird. Genau, das ist unser, genau, und das macht uns aber einzigartig, dass wir sagen, das ist unser Resultat. Ne? Denn es gibt auch viele Netzwerke oder Vereinigungen und am Ende einigt man sich auf Text. Ne? Und dann hast du halt irgendwie Publikationen, die du gemeinsam herausgibst oder so. Ne?
Ja.
Und alles hat seine Berechtigung, auf jeden Fall. Aber wir gehen halt diesen einen Schritt weiter. Ne? Wir sagen halt, wir brauchen auch, um langfristig zu funktionieren und um hier wirklich diese Transformation hinzubekommen, ne, brauchen wir halt diese Code-Arbeit. Wir brauchen die Arbeit in den Working Groups, den fachlichen Austausch mit dem Durchstich dann tatsächlich in die Lösung, die ja auch dann nicht fertig sind, sondern auch deswegen ja Stiftung, steht für Langfristigkeit, ne, die dann bei uns liegt, die bei uns irgendwie maintained wird, gepflegt wird und so weiter, die es immer geben soll. Ne?
Mhm.
Und das ist uns tatsächlich, auch für die Bereiche jetzt, in denen wir unterwegs sind, nicht bekannt. Ich weiß, es gibt halt irgendwie auch kleinere Initiativen, die machen dann irgendwie eine Energie oder so.
Ja.
Ne? Das nicht. Und trotzdem haben wir die alle irgendwie im Auge und wir sind eng im Austausch. Ne? Denn weil wir ja vorhin auch mal irgendwie über Konkurrenz sprachen. Ne? Ich glaube, in diese Denke darf man irgendwie gar nicht so verfallen.
Also ich
sehe auch da irgendwie keine Konkurrenz. Und das jetzt nicht, weil wir so toll sind, sondern weil sich das alles irgendwie ergeben muss. Ne? Und wenn es andere Initiativen nicht geben würde, die sich um andere Themen kümmern oder wo sich die Partner irgendwie schon mal kennengelernt haben und Vertrauen aufgebaut haben oder so, ne, würde es uns vielleicht in der Form irgendwie auch nicht geben.
Ja.
Und auch ja jedem sein Zuhause. Ne? Wir sind auch nicht für jeden das Zuhause. Denn wenn du bei uns mitmachst, dann committest du dich ja zu einer ganz bestimmten Vision ne? und zu einer ganz bestimmten Herangehensweise. Ne? Und wenn jemand sagt, das ist aber nicht meins oder mein Unternehmen, wir haben halt einfach überhaupt gar keine IT, wir kaufen alles zu, wir wollen uns da überhaupt nicht mit beschäftigen, da kann man darüber sprechen, ob das so schlau ist oder nicht. Ne? Aber für den sind wir kein Zuhause. Und das ist auch gut so. Der findet dann woanders sein Zuhause.
Absolut. Ne? Das ist auch richtig so. Ich glaube, Wettbewerb und Konkurrenz haben wir, glaube ich, aus der Situation besprochen. Da wird was entwickelt, eher aus Sicht der Softwareanbieter.
Ja.
Ne? So. Aber nicht eher aus Sicht der Institution. Ich hätte mich nur, wie gesagt, die Frage kam jetzt so gerade hoch im Kopf.
Ja.
Die zweite ist mir gerade entfallen, oder kriege ich die nochmal zurück im Kopf, die ich hatte, was ich dich fragen wollte. Ach so, ja, Netzwerke.
Ja.
Ihr seid ja, ich sage mal ihr, ich bin ja Mitglied. Wir.
Ja? Wir, ja.
Daran merkt man, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, viel zu wenig bisher gemacht zu haben. Ich finde das super spannend. Ich habe ja gesagt, und daher kommt auch meine Frage, die Verladerschaft. Mhm. Ja? Also Logistik ist ja dann immer so, sind Transporteure, ne? Irgendwie so Logistikdienstleister, Kontrakt, Duisport. Aber die Verladerschaft hat ja einen wesentlichen Anteil auch an dieser gesamten Kette. Mein Gefühl aktuell, vielleicht kannst du das revidieren, ist, dass die noch sehr unterrepräsentiert sind. Wie ist dein Gefühl dabei? Ist das so? Oder auch nicht nur dein Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern du hast ja auch die Fakten.
Ja.
Woran, du sagst, ja, es ist so. Woran liegt das? Haben die diese eigenen Strategien, haben die diese eigenen IT-Abteilungen und noch nicht das Bewusstsein erkannt, vielleicht, dass das ihnen hilft?
Also, ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, das ist meine Frage der Zeit.
Ja.
Denn auch da wieder, ne, uns gibt es nicht lange, diese Art, wie wir zusammenarbeiten und so ist ganz neu. Und wenn du über eine Veranstaltung gehst und mit Leuten sprichst, ne, also immer, hören wir, ja, euch beobachte ich ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Das ist so mittlerweile so der klassische,
das heißt, man
die klassische
kennt
Eröffnung.
Die Open Logistics Foundation, aber man ist noch nicht so weit, genau, dass man sagt, ich mache jetzt mal den Schritt,
ja, genau,
auf euch zu zusammenzuarbeiten.
Ja, genau. Ja. Aber es ist ja erstmal ein schöner Schritt. Ne? Also vor 3 Jahren habe ich angefangen mit, was ist Open Source?
Ja.
Und warum eigentlich so eine Stiftung? Ja. Ne? Und das haben wir zum, also muss einmal auf die Schulter klopfen, ne? Das haben wir, glaube ich, geschafft, dass die meisten uns jetzt tatsächlich kennen und auch mal was von Open Source gehört haben. Ne? Und dieses, wir beobachten euch schon lange. Ne? Ja, und warum? Weil wir jetzt erstmal zeigen mussten, dass das, was wir geplant haben, dass wir das auch wirklich tun.
Ja, und,
ja?
Und
dass
wir die Kraft haben. Man sieht es ja. Da sind ja Arbeitsgruppen enthalten.
Ja, und es gibt jetzt halt das erste große Ergebnis. Ne?
Ja,
so, du kannst ins unser Repository gehen und du kannst dir alles rund zum ECMR runterladen. Ne? Du kannst das individualisieren und du kannst loslegen.
Absolut.
Also, und wir mussten jetzt einmal dieses Vertrauen schaffen, dass das, was wir aufgeschrieben haben, da sind wir ja beim Schreiben und beim Machen, ne? Also, dass das, was wir aufgeschrieben haben, wir auch wirklich einlösen. Und dass dann nicht am Ende da doch nochmal die 3,99 draufstehen. Ne?
Wichtig ist, glaube ich, auch das, was du sagst, dass so ein Vertrauensaufbau, egal wie gut ihr schon vorher vernetzt wart und egal wie auch die Startkonditionen waren, die mit den Kuranten, Menschen, die dahinter diese Idee und IML und Co. Michael Ternoppel hatten. Es dauert trotzdem, bis du Ergebnisse nachweisen kannst und die Menschen dann diese Ergebnisse auch verstanden haben und sehen, oh, das hilft mir auch, das bringt mich auch weiter. Und es ist einfach nicht von heute auf morgen gemacht, das braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, die Zeit jetzt ist mehr denn je reif, wo viele immer noch beobachten, wo viele immer über Transformation sprechen, aber nicht richtig wissen, wie sie es greifen sollen, da jetzt mal anzusetzen.
Ja, und dafür brauchst du halt diese Use Cases, ne? Also dafür, da hilft uns der ECMR massiv.
Ja, ist greifbar. Gesagt, es ist ein greifbarer Use Case, der Nutzen ist klar zu erkennen.
Ja, und die Unternehmen, die dahinter standen.
Ja.
Ne? Also das sind ja eine ganze Reihe, ne? Aber wir haben ja jetzt ganz konkret, haben irgendwie Renus und Blue Yonder und Daxa und Markant da in ihren Use Cases zusammengearbeitet. Wir haben eine Iteratec, die da irgendwie ihre Services dran drumherum irgendwie baut und definiert, ne? Und das ist halt so wichtig. Ja, es sind nicht nur wir Manneken da von der Geschäftsstelle, die sagen, und das ist eine gute Idee, sondern es sind die Unternehmen, große Unternehmen und kleine Unternehmen, die dahinter stehen und sagen, wir machen das, wir glauben daran, weil es sich für uns rechnet. Ne? Mhm. Denn auch das muss man ja sagen, das macht ja keiner, um die Welt zu retten,
nein.
sondern auch wenn du, wenn wir immer sagen, wenn jemand irgendwie Mitglied werden möchte, was ist denn irgendwie mein ROI? Ja, keine Ahnung, das kannst du halt so nicht rechnen. Ne? Also gerade, wie willst du Netzwerkeffekte irgendwie monetarisieren?
Schwer
kannst
zu berechnen.
Du nicht, ne? Deswegen ist das eine schwierige Denke und trotzdem gibt es ja einen Grund, warum gerade diese großen Unternehmen auch sagen, wir investieren da massiv Geld in Form von Personal rein, weil wir an diese Lösung glauben, ne? Und weil wir davon überzeugt sind, wir werden damit am Ende irgendwie wirklich Geld sparen.
Mhm.
Ne? So darum geht es ja. Und die Leute sitzen da, ne? die Vorstände, die Geschäftsführer und so weiter, und die stehen für diese Idee. Und das ist ja das, was uns Glaubwürdigkeit gibt, ne? dass die Partner daran glauben.
Hundertprozentig.
Ne?
Ihr habt die Plattform geschaffen dafür, aber bespielen tun es die entsprechenden Plattformpartner, die die du gerade angesprochen hast, dort einen Nutzen drin sehen. Ansonsten wären sie nicht dabei.
Ja.
Das ist mal kurz zum Gucken. Ja, der Proof ist immer, wenn jemand bereit ist, auch Geld in etwas zu investieren, unternehmerisches Risiko zu gehen, da ein Teil davon zu sein, ne? Glaubt man an eine Sache, ne? Die sich dann auch auszahlen wird. Und deswegen, also
es ist keine Vertriebsentscheidung, sondern so eine strategische Entscheidung.
Es ist eine strategische Entscheidung. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig dabei, auch für zukünftige Partner, die sich damit auseinandersetzen und die dann über die Messe rennen und sagen, ich kenne euch ja, ich beobachte euch ja schon. Auch ganz klar über die Strategie nachzudenken, wie sie mit dem Thema zukünftig umgehen, die dort auch behandelt werden. Ich fand das Thema Zeitfenster super spannend, was jetzt angegangen wird. Ja. Ich finde das Thema ECMR ist natürlich auch super spannend, aber auch die rechtliche Kompetenz. Ne? Habt ihr auch super Leute an Bord, wo man einfach mal Aspekte EU, AI Act etc. Ne?
Ja, total.
So Dinge, einfach auch dieses Wissen dort in Verständnis umzuwandeln und konkrete Handlungsempfehlungen und Wälder, ist mega spannend.
Und das ist ja auch was, ne? Was mir immer ganz wichtig ist, wenn es um die Stiftung geht. Ne? Ich sehe uns schon so als, also als genereller Wissenspartner,
ja,
wenn es um moderne Logistik und Open Source in der Logistik, mhm, geht. Ne? Und jetzt kommt irgendwie so ein Data Act. Ne? Riesending, wird manche Geschäftsmodelle, ja, ermöglichen und andere müssen mal darüber nachdenken, ob es morgen noch ein Geschäftsmodell sein darf. Mhm. Aber Riesending. Ne? Und das hatten wir mit dem CRA, mit vielen verschiedenen Sachen. Das steckt ja nicht unmittelbar in einer Arbeitsgruppe bei uns mit drin. Ne? Und wir gleich nochmal drüber sprechen, was ist eigentlich, mhm, eine Arbeitsgruppe und wie kommen, ja, wir dazu. Aber es gibt ja halt diese großen Themen drumherum. Ne? Und wir sehen es schon absolut als unsere Aufgabe, das Netzwerk, das wir haben, auf diese großen Gamechanger hinzuweisen. Ne? Und ich glaube, das ist das, wo dann unsere Mitglieder auch von ihrer Mitgliedschaft halt wirklich profitieren, von dem Netzwerk, das die Geschäftsstelle und die Leute drumherum halt haben. Ne? Also wir versuchen immer sehr intensiv herauszufinden, was sind die Themen, die unsere Partner, mhm, echt auf dem Schirm haben, mhm, müssen. Ne? Mhm. Und dann bei unseren Veranstaltungen oder so versuchen wir, die entsprechenden Experten einzuladen oder auf, keine Ahnung, LinkedIn-Magazin, ja, wie auch immer, ja, aber halt darauf hinzuweisen, ne? Damit dieses Wissen einfach in die Branche kommt.
Ja,
ne?
Ja, ja. Super spannend.
Ja, richtig. Die meisten, auch da ist ja Transformation.
Transformation, ne? Wir kommen gleich auf, ja, die Gruppen noch zu sprechen. Und bevor wir aber auf die Gruppen sprechen, ne? Ja, es geht ja, Innovation ist ein großer Begriff, das ist ein Buzzword. Ja. Ja, Transformation, ja, auch Digitalisierung. Ja. Wenn man böse ist, findet man für alles immer, das ist alles ein Buzzword. Nein,
ja,
ich finde es gar nicht so, weil wir über, aus verschiedenen Perspektiven daraus gucken und drauf gucken. Und mein Gedanke, den ich gerade noch hatte, Zukunft. Mhm. Ich beschäftige mich relativ mit dem Thema Zukunftsmanagement. Mhm. Wie siehst du das in den Unternehmen? Gibt es dort nur Innovationsmanager? Und, mhm, jetzt eine blöde Frage. Hast du schon mal einen Zukunftsmanager dort gesehen? Der auch den Titel hat?
Ja, ja, habe ich. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie ich das politisch korrekt, ja, ja, ausdrücke.
Kannst du gefällt was ein. Gefällt was ein.
Aber wir sagen immer, wir sind eigentlich, ja, gar nicht das Zuhause der Zukunftsmanager und der großen Innovationsmanager,
ja,
und so, ne? Sondern wir lösen halt die Probleme, die es ganz akut heute gibt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, und das ehrlicherweise, auch da ist wieder die Erfahrung irgendwie von diversen Veranstaltungen und Gesprächen, das erleichtert oft die Unternehmen, ne? Weil die nach außen, auch irgendwie für das Image, ne? Aber auch vielleicht für die Motivation der Mannschaft oder so, wird relativ viel an den großen Zukunftsbildern gearbeitet. Ne? Und, mhm, gerade letztes Jahr ist mir das aufgefallen, alles ist AI und alles blinkt und natürlich funktionieren auch schon wahnsinnig viele Use Cases und so. Und
dann, okay, sprichst du. Hast du mehr gesehen als ich.
Und dann, ja, ja, also auf den Folien.
Ja,
ne? Und dann sprichst du hinterher,
genau,
mit den Leuten,
richtig,
und fragst,
ja,
und so in echt. Ne?
Ja.
Und dann stellt sich heraus, wir sind ganz weit von entfernt.
Ja.
Ne? Und dann kommen wir daher und sagen, also wie jetzt halt mit so einem ECMR, ne? Was ist denn das Problem an dem Papier-CMR? Ne? Und jetzt hatten wir vor kurzem irgendwie eine große Veröffentlichung im Handelsblatt und wir haben danach echt viele Anrufe und E-Mails bekommen. So, jetzt ist mir das erstmal klar geworden, was wirklich das Problem der Logistik ist, mit diesen Papierdokumenten. Und wir haben ja, glaube ich, irgendwie 60 oder so, ne? Also mit diesen Papierdokumenten.
Ja.
Und wenn man dann da was draufschreibt und dann kann ich das irgendwie in der Sprache gar nicht verstehen oder da ist irgendwas draufgekommen und oder verwischt und so, ne? Und dann kann ich erst 6 Wochen später die Rechnung bezahlen. Und was macht das mit so einer Versicherung, ne? Und wenn du jetzt ein ECMR hast, dann ist das halt innerhalb von ein paar Tagen halt einfach durch das Thema, ne? Das sind unglaubliche Prozesserleichterungen,
ja,
ne? Und wir sind ja, haben ja mehr den Ansatz zu sagen, du brauchst auch ganz viele von diesen kleinen Bausteinen,
ja,
um das andere zu ermöglichen, ne? Ich brauche über vieles da oben gar nicht sprechen, wenn ich hier unten irgendwie die Papierdokumente habe und nach 6 Wochen mal eine Rechnung bezahlen kann oder so. Da müssen wir nicht über Realtime irgendwas sprechen, halt in so einem Bereich. Ne?
Mhm.
Und
ich finde es halt trotzdem so krass, dass das immer noch so ist.
Ja,
ich glaube, das ist
aber
auch
man
meine,
muss darüber reden. Ne?
Total, du musst darüber reden und du musst das auch transparent machen, dass es so ist.
Ja, genau.
Weil ich komme halt häufig mit dem Thema Zukunft und für mich ist das schon alles immer erledigt. Aber so ist es ja eben nicht. Und ich frage mich dann immer trotzdem, das hilft ja nicht weiter in der Diskussion, auch für meinen Kopf nicht, zu sagen, warum haben die 20, 30 Jahre nichts gemacht?
Ja.
Da gab es bestimmt andere Probleme. Ja. Manche Dinge wurden ausgesessen, manche Dinge wurden angegangen, dann wurde dazu gekauft, dann wurde wieder abgestoßen, dann wurden M&A-Prozesse, Firmen sind gewachsen, Firmen sind verschwunden, neue haben sich geformt. Trotzdem ist es noch immer für mich manchmal so krass, einfach zu sagen, dass wir über Papierprozesse reden. Ich es nicht mehr hören kann, jetzt wird Excel abgelöst, weil ich schon viele andere Beispiele sehe, die schon sehr gut unterwegs sind, die gute Software haben, aber trotzdem viele, halt viele eben nicht. Ja. Und das ist immer die Frage auch da, des Erreichens deiner Zielgruppe, dem du auch den Standard ermöglichen willst. Ja. Gerade auch bei kleineren Unternehmen, die ja auch darauf kommen müssten, meine Güte.
Und die Logistik hat ja nun mal wirklich viele kleine.
Wir haben viele kleine und das ist ja auch ein Backbone und eine Stütze unserer Logistikstruktur in Deutschland, gerade auch in der DACH-Region, denen doch die Möglichkeit zu geben.
Ja. Und?
Aber noch eine letzte Frage. Du bist, das ist dein Podcast. Du bist hier der Mittelpunkt und das ist richtig so. Aber eine Frage habe ich an dich vorher noch. Wie ist denn die Verteilung heute von den kleineren, mittleren und weil wir es gerade hatten mit den mittleren Speditionen und mittleren Logistikdienstleistern zu den großen? Weil du hast Rhenus angesprochen, Markant, DAXA, das sind ja wieder die großen, die man kennt. Ja. Wie ist in der Open Logistics Foundation die Verteilung auch mit den kleineren? Die ein, zwei IT-Leute haben, sind die auch da mit dabei? Mhm. Hast du Beispiele auch, die man nehmen könnte und sagen, tolles Testimonial, die haben es kapiert?
Ja, die Frage ist jetzt auch, wie klein wir gehen.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch demnächst jemanden hier zu Gast, der hat irgendwie 50 LKWs. Und ich finde die Perspektive halt sehr spannend, weil Familienunternehmen 30, 40 Jahre am Start und die Herausforderungen waren schon immer da, jetzt sind sie halt andere. Ja. Und ich höre mal, wenn wir Chancengleichheit hätten, würde das funktionieren. Mhm. So ist immer die Frage. Ich meine nicht diese Ein-Mann-Unternehmer, die einen LKW haben und selber auf dem Bock sitzen, sondern ich meine genau die, vielleicht zwischen 20 und 50. Mhm. Habt ihr da Beispiele? Gibt's da auch
Wir haben
Beispiele?
Tatsächlich Beispiele, aber auch gerade losgelöst tatsächlich nur vom Transport. Ne? Also wir kommen natürlich qua unserer Gründer aus dem Transportbereich. Ne? Ja. Aber gerade auch über das Thema Nachhaltigkeit wachsen wir viel und es ist jetzt halt schon so, dass sehr spezialisierte kleine Firmen reinkommen. Mhm. Was für uns total gut ist, weil die ja dieses ganz bestimmte Piece of Knowledge mitbringen, was halt dann wieder andere nicht haben. Ne? Ja. Und jetzt haben irgendwie so eine Way aus Finnland oder so, ne? Ja. Top motiviert, irgendwie kennt total viele Leute. Oder Green, das ist so eine Nachhaltigkeitsplattform auch, ich meine aus Berlin. Mhm. Auch noch relativ frisch am Markt.
Ja, ja, ne? GRYN.
Wird auch von wirklich vielen Großen benutzt, sind total bekannt, ist aber halt irgendwie ein kleiner Laden. Für uns super, weil sie halt ganz spezifisches Know-how haben. Mhm. Ne? Und die sind ja für die Stiftung genauso wichtig.
Absolut. Ne?
Und das ist das Schöne und das auch da muss ich immer werde ich immer gefragt, steht das nur auf der Folie oder ist das wirklich so? Es gehen auch einfach, es ist egal, wo du herkommst, alle gehen nett miteinander um. Ne? Also es ist wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Mhm. Ne? Ein klassischer Verein, dahinter hat auch jeder eine Stimme, bla bla bla. Es wird aber auch so gelebt. Ne? Und dann ist es nicht wichtig, ob du, wen du gerade irgendwie auf deiner Visitenkarte als irgendwie Firma hast, sondern du wirst dafür geschätzt, was du für Wissen hast, wie du es teilst und wie du mit den anderen umgehst. Mhm. Das finde ich ein extrem schönes Arbeitsklima. Ne? Und,
absolut.
Und deswegen, wir haben irgendwie viele kleinere, gerade auch irgendwie so aus dem Softwarebereich oder aus den nischigeren Themen, die sind dann halt auch irgendwie teilweise kleiner. Ne? Da wachsen wir auch stärker, denn viel einfacher Mitglied werden. Ne? Mhm. Du wirst ja bei uns ganz formal nicht irgendwie Mitglied der Stiftung, das geht nicht. Man kann nicht Mitglied einer Stiftung werden, deswegen gibt es einen angrenzenden Förderverein, so bla bla bla. Ist ein Verein, ist eine Vorstandsentscheidung, ob du da mitmachst oder nicht. Mhm. Ja. Wäre es wohl schneller, ne? Großkonzert oder als irgendwie ein Startup oder ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Da sind die Entscheidungsprozesse einfach natürlich viel kürzer und das merkst du natürlich besonders dann, wenn es halt irgendwie um die Entscheidung einer Mitgliedschaft geht.
Ja, das macht es ja auch schön am Ende des Tages und auch agil und es hält es auch agil.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber ich möchte das Thema mit den aktuellen Working Groups auf jeden Fall nochmal fachlich ansprechen. Ja. Wie seid ihr da aufgestellt? Was dreht da gerade? Ich habe nämlich auch noch eine Frage. Was plant ihr aktuell 2025 und mit dem Blick nach vorne? Das spielen die Working Groups denke ich, eine wichtige Rolle, so wie ich es auch hier gelesen habe. Ja. Erzähl doch mal gerade, was ist das zum einen? Ja. Wie kann man sich da einbringen und welche Themen drehen da gerade?
Ja, also das Herz der Stiftung, wenn es zum Inhalt kommt, sind tatsächlich die Working Groups. Ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel eine, ist jetzt hier bekannt, wir hatten jetzt schon ein paar Mal ECM, deswegen bleibe ich mal dabei. Mhm. Ne? Eine Working Group ist zum Beispiel elektronische Transportdokumente. Mhm. Das heißt, wir haben da ein großes Thema, bei dem wir glauben, es ist nicht, also an vielen Stellen nicht marktdifferenzierend, es ist für die komplette Branche relevant und wir können hier was tatsächlich durch gemeinsame Open-Source-Lösungen erreichen. Ne? Und darunter, unter einer Working Group, sortieren sich dann Projekte. Ein Projekt unter der Working Group elektronische Transportdokumente ist jetzt natürlich der ECMR. So, da sind wir jetzt irgendwie reingestochen, da hat der Schuh am meisten gedrückt irgendwie. Ja, ja. Ne? So, jetzt können wir natürlich unter der Working Group und so viel zum Outlook dann für irgendwie die kommende Zeit. Dann gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele andere Transportdokumente aus anderen Bereichen, die wir halt irgendwie anschließen können. Ne? Oder ein FD, das da jetzt mit reinspielt, ist meine nächste Frage. Ne? Und das ist halt super spannend, weil dieses Konstrukt ermöglicht es jetzt natürlich, ganz viel Wissen, das wir in dem Projekt ECMR gesammelt haben, auf die nächsten Transportdokumente zu übertragen. Ne? Auch da wieder was man eben nicht bei der Technik, sondern halt auch bei diesem ganzen gesellschaftlichen, unternehmerischen und rechtlichen gelernt hat. Ne? Also wir starten dann bei dem nächsten Transportdokument nicht bei 0, sondern bei 50 oder 60%. Das ist ja ein massiver Schritt, ne? Der uns auch total viel schneller macht. Kein Wunder, dass das erste 3 Jahre gedauert hat. Das nächste wird massiv schneller gehen, weil wir jetzt halt einfach von unserem eigenen Wissen in der Community unglaublich profitieren können. Ne? Und da wird die Reise hingehen. Die Fragen sind da gerade sehr groß. Denn bei uns ist es so, also wer findet eigentlich diese Themen? Wer sagt, das ist eine Working Group und wer sagt, das ist jetzt ein Projekt? Ja, ne? Ja. Das sind nicht, ist nicht die Geschäftsstelle, weil das wissen die Unternehmen alle besser als wir. Ja. Ne? Deswegen haben wir dann so einen Open Ideation Prozess dahinter, der von uns dann einfach moderiert und strukturiert wird. Ne? Und einmal im Jahr treffen wir uns, der Rest läuft dann halt irgendwie online rund um das Thema. Im November ist es ja wieder soweit. Ne? Treffen uns alle einen Tag in Dortmund, schließen uns ein. Dann sind da irgendwie 80 Leute, die dann ganz konkret inhaltlich arbeiten. Wo sehen wir die nächsten Schmerzpunkte? Was haben wir schon mal gesagt, was ist es? Was können wir auch wegstreichen irgendwie? Aber wo sehen wir, dass wir hier als Gemeinschaft was tun wollen? Ne? Ja. Und dann schält sich das so ab, so von einem Anfangsinteresse werden wir dann halt konkreter. Ne? Und dann haben wir natürlich beratende Gremien, wo Experten drin sitzen, die dann nochmal dann ein bisschen gegentreten und gucken, okay, ist das wirklich branchenrelevant oder ist das nicht ein Thema, was dich beschäftigt und deinen Nachbarn? Ja. Ne? Dann dürfen wir und wollen wir uns dessen nicht annehmen. Es muss immer eine Branchenrelevanz haben und so. Wenn das alles geklärt ist, gibt es immer noch einen ganz großen Knackpunkt. Und der heißt Ressourcen. Ne? Neben einer fixen Idee, wer will da denn jetzt mitarbeiten? Mhm. Ne? Denn auch da, eine Mitarbeit bei der Stiftung bedeutet nicht, dass du einmal im Jahr winkst und anguckst, was hat jemand anders erarbeitet, sondern wenn du was bewegen willst, musst du mitmachen.
Das ist so.
Ne? Ja, und diese ECMR.
Ansonsten wird es auch schwer. Ne?
Ja. Ja. Und wer soll sonst das Wissen reinbringen?
Das,
ne?
Zum einen, aber auch sonst, wenn du da nur passiv bist und ich muss das gestehen aus eigenem Blick, dann ist es schwer, Track zu halten, weil es passiert auch aus meiner Sicht eine Menge.
Es passiert eine Menge.
Man sieht das nicht immer öffentlich, das ist auch gut so, aber die Gruppen treffen sich und man sieht die Ergebnisse. Ja. Und das zeigt mir einfach, dass da wirklich dediziert dran gearbeitet ist, dass
total.
Das ums Machen geht.
Das diese ECMR-Arbeitsgruppe zum Beispiel, ne, trifft sich jede Woche. Mhm. Die trifft sich jede Woche, Freitag. 11 Uhr, ne? Ist halt irgendwie Joe Fix der Arbeitsgruppe. Und dann sind da manchmal 8 Leute und manchmal sind da irgendwie 28 Leute.
Und das kannst du auch an dem Ergebnis dann auch sehen. Ne?
Total. So, und das ist nicht das Einzige. Ne? Also dazwischen wird ja gearbeitet, damit dann halt jede Woche wieder was vorgestellt werden kann. Mhm. Dann gibt es halt irgendwie Taskforces zum Thema irgendwie Legal hier, fortgeschrittene Siegel da. Ne? Mhm. Wir bringen noch Experten von außen mit herein, die wir beauftragen für ganz konkrete Fragestellungen. Da ist ganz viel Musik drin. Ne? Aber trotzdem brauchen wir immer das Commitment der Partner, dass sie das vorantreiben, dass sie das wichtig finden. Das heißt, die ganz fiese Frage, nachdem man so ein Thema definiert ist, ja, wer übernimmt denn jetzt den Industrielead, so eine Arbeitsgruppe, ne? Und das ist immer so ein Knackpunkt. Wenn da keiner Ja schreit irgendwann, ne, und natürlich guckt erstmal jeder, macht es ja nicht der andere, ja, ne? Ja, ja. Aber wenn da keiner Ja schreit, dann kann der Schmerz nicht so groß sein. Mhm. Ne? Und da entscheidet sich das dran. Mhm. Und bei allen Arbeitsgruppen, die wir haben, ist aber genau das passiert, dass die Unternehmen sagen, der Schmerz ist so groß, wir gehen da jetzt rein.
Spannend, ja.
Ne?
Ja.
Das ist total spannend und das zeigt aber auch, wie sehr es davon lebt. Also, dass das nicht ein Netzwerk ist, was von uns bespielt wird, sondern ein aktives Netzwerk, wo jeder wichtig ist. Ne? Und jedes Mitglied kann in jeder Arbeitsgruppe mitmachen. Das ist überhaupt nicht limitiert. Ne? Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Mitglied bei allem dabei ist. Ne? Wahrscheinlich irgendwie einer der Großen. Aber natürlich kommen viele durch ein spezifisches Thema irgendwie rein, entdecken aber schnell, das und das ist auch noch spannend für mich. Oder wie kommen wir zu den Themen in so einem Ideation-Prozess? Mir fällt auf, 4x1, 2, 3 ist auch dabei. Für uns gemeinsam ist dieses Thema jetzt spannend, das besetze ich. Schwupps, bist du wieder woanders mit drin. Ne? Deswegen ist das auch gar nicht entscheidend, wenn man sich die Stiftung heute anguckt von außen, ob ich mich selber in den aktuellen Themen wiederfinde. Denn das ist ein Prozess und alles ist im Fluss. Ne? Und wenn wir jetzt im November da wieder diesen Termin haben, danach wird es sicherlich irgendwie neue Projekte geben. Ne? Ich brauche das Mindset, ich brauche die Offenheit und ich brauche den Willen zur Kooperation. Ne? Und du kannst ja auch mit irgendwie noch 2, 3 Leuten, da arbeiten wir auch gerade an manchen Stellen dran, dass du gleich als Gruppe beitrittst. Ne? So, wir haben für uns herausgefunden, das ist ein Thema, das uns drückt. Wir möchten es in der Stiftung bearbeiten. Ja, total gerne, weil aus unserer Mitgliedschar gibt es nochmal 2, 3, die das total interessiert. Und schwupps, haben wir ein neues Thema. Ne?
Ja, ich glaube, das ist nochmal schön zusammengefasst. Dass du, ne? Genau das. Ich habe zwar jetzt vielleicht als Unternehmen noch nicht das eine konkrete Thema gerade erkannt, habe aber meine Einstellung, mein Mindset dafür geöffnet, mir die Themen anzugucken. Und dann ergeben sich ja auch Dinge daraus.
Ja.
Also ich brauche auch als Unternehmen vielleicht eine gewisse Anfangs- und Anlaufkurve, mich überhaupt erstmal zurechtzufinden und dann die Möglichkeiten auszuloten, meine Themen auch zu lancieren, dann dementsprechend vielleicht auch dort Verbündete zu finden, die genau das gleiche Problem haben, warum soll ich da mit alleine sein und dann dementsprechend aktiv mitzuwirken. Ich
meine,
das ist auch eine Einladung, ne, die ihr aussprecht an die Unternehmen. Ne? Man kann eigentlich nicht viel verlieren. Man kann eigentlich nur gewinnen.
Gar nicht. Ne? Und auch da, selbst wenn du nie aktiv in einer Working Group mitmachst, aber alles andere mitnimmst, ne? Also hier unser jährlichen großen Summit oder
in
so,
Berlin,
ne?
Ja.
In
Berlin, zum Beispiel,
genau.
Ja.
Oder eben den Ideation Workshop oder so. Ne? Neben aller Codearbeit, die wir auch wirklich für unser Herz brauchen, bekommst du ja einfach ein Netzwerk von Gleichgesinnten, ne? Mhm. Das wirklich offen ist, wirklich motiviert ist. Und allein das ist ja schon ein Fund.
Definitiv,
ne? Also wie oft wir diesen Effekt hatten, auch gerade so Mitarbeitermotivation. Mhm. Ne? So, dann bei dem Ideation-Workshop, wo wir die Themen finden, da kommen optimalerweise die halt auch ein Problem haben. Ne? So im operativen, im täglichen Doing. Das heißt, da sitzen noch andere Leute als bei anderen Veranstaltungen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann steht irgendwann mutiger auf und sagt, ich habe da ein Problem und das sieht so und so aus. Ne? Nimmt sich ein Herz, weil er immer dachte, und ich bin ganz alleine auf der Welt. Ne? Und dann gehen da irgendwie 6 Hände hoch von Leuten, die sagen,
du siehst, es
das ist bei
genau
mir ganz genauso. Ich bin so dankbar, dass du das sagst. Ich dachte immer, ich wäre alleine, weil es halt, ne, also was wir vorhin hatten mit dem Papier und das sind so Basisprobleme irgendwie, ne? Ich dachte immer nur, wir hätten das. Mhm. Nee, haben die anderen auch. Und diese Erkenntnis, dass du nicht alleine bist in deinem Boot, ne, macht so viel alleine mit den Menschen aus.
Ja.
Das ist total schön.
Definitiv. Also ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja auch eher passiv seit letztem Jahr mit dabei und ich ziehe so viel Inspiration, aber auch so viel Verständnis für gewisse Prozesse, gerade weil ich in dieser Logistik-Dienstleister-Welt, ist jetzt sehr Logistik-Dienstleister-lastig, auf was wir gerade ein bisschen gesprochen haben, aber immer aus Sicht auch der Integration des Verladers, so viel Informationen heraus für mich, dass ich das unheimlich spannend finde, da wirklich mit dabei sein zu dürfen, für mich die Informationen mitzunehmen. Das kann ich auch jedem Logistik Berater eigentlich auch, falls ihr die überhaupt haben wollt, das weiß ich gar nicht, aber müssen wir auch gar nicht heute vertiefen. Aber für die ist es auch unheimlich spannend, vielleicht auch aus dem Blickwinkel Architektur.
Auf jeden Fall.
Der Zukunft in den eigenen IT-Abteilungen, in den eigenen IT-Logistik-Abteilungen, nochmal um das spezifischer zu benennen, aber auch mit dem Ausblick der Möglichkeiten, wie moderne, offene, flexible Logistiktechnologie, nicht vendor-locked in, sondern flexibel und ich sage immer build to evolve, aber das so gebaut, dass es sich entwickeln und weiterentwickeln kann, evoluieren kann, zukünftig aussehen muss.
Ja.
Plus den entsprechenden Informationen aus dem Netzwerk, die man sonst noch so bekommt.
Ja.
Auch zu rechtlichen Dingen gerade, wo man sehr, sehr weit weg ist, was ein sehr spezielles Thema ist und wo es absolute Experten ja auch bei euch in der Runde gibt, die in dem Bereich sowas von weit vorne sind, was ich sehr, sehr zusätzlich sehr, sehr spannend finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich habe eine Frage in Bezug auf, und wir sind auch relativ schon weit fortgeschritten, muss ich sagen, was sehr schade ist, aber wir können ja sicherlich auch nochmal zu einem oder anderen Thema nochmal zusammenkommen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber es gibt ja viele Themen, die sind riesig gehypt, immer mal wieder. Es gibt ja Hype-Cycles und Gartner-Cycle, Hype-Cycle etc. Aber ich habe mir eine Frage wirklich notiert, aus deiner Sicht, die ja auch viel rumkommt, sieht und mit den Leuten auch viel spricht, kommuniziert, auch international, jetzt auch in deiner Rolle. Was ist aktuell so aus deiner Sicht eher unterschätzt in dem Bezug auf Technologie im Logistikbereich, Logistik-Technologie-Themen, vielleicht auch sehr softwareseitig? Und nach einer zweiten Anschlussfrage, was ist überschätzt? Magst du das, kannst du das beantworten?
Ja.
Deine persönliche Sicht?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Open-Source-Strang total unterschätzt wird.
Mhm. Ne? Das war jetzt einfach, ne?
Ja, das war einfach. Aber wir merken, wie viel Spiel da ist. Deswegen, also da gibt es auch noch einen riesen anderen Strang, der unglaublich spannend ist. So europäische Integration und so. Mhm. Ne? Können wir noch in einer anderen Folge drüber sprechen.
Ja.
Aber eine riesen Sache, die sich gerade auftut. Ne? So. Also unglaublich unterschätzt für Wirtschaft, Politik und Europa, um mal das ganz große Bild zu bedienen, ist tatsächlich das ganze Thema Open Source, da tut sich was.
Ja.
So. Und wir hatten das vorhin schon mal, damit spalte ich jetzt wahrscheinlich deine Zuhörerschaft.
Ich sage jetzt nichts, ich höre zu, ich habe dir die Frage gestellt.
Also ich finde halt irgendwie diese, die Hoffnung, die auch relativ kurzfristig schon auf AI gesetzt wird, ne? Dass mir persönlich manchmal einfach schon zu viel. Natürlich geht die Reise dahin. Natürlich wird das in Zukunft ganz viel regeln und ganz viel ermöglichen. Und wir brauchen das ja auch. Ne? Auch da wieder Fachkräftemangel. Ne? Also als ich studiert habe, war alles irgendwie voller Fachkräfte. Was machen wir nur?
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist natürlich eine Riesenunterstützung. Aber diese, für mich ist das manchmal einfach dieses Bild so trügerisch, was vermittelt wird, was das schon in 3 Jahren heißt. Weil das oft suggeriert, kümmere dich nur noch darum. Ne? Mhm. Und das finde ich halt so tückisch, wir hatten das vorhin schon mal, es fehlt an so vielen Stellen der Unterbau.
Mhm.
Die Datenqualität, die Datenmenge,
die
Möglichkeiten, die Leute, die überhaupt in der Lage sind, damit umzugehen, ne?
Mhm.
Dass da noch irgendwie ganz viel passieren muss, bis wir dann das Potenzial ausschöpfen. Ne? Und natürlich müssen wir daran arbeiten und natürlich müssen wir uns im Blick halten, uns dahin entwickeln.
Ja.
Aber das darf nicht dazu führen, dass man viele andere Dinge aus dem Blick verliert, die das überhaupt erst ermöglichen.
Ist ein super komplexes Thema. Vielen Dank für die Antwort. Ich kann das nachempfinden, was du sagst. Und ich glaube trotzdem, die Antwort darauf, warum das jetzt wieder so ist, ne, das ist eher das Komplexe, was ich als komplex empfinde.
Ja.
Ohne dass ich jetzt sagen möchte, uns fehlt es da an Bildung in verschiedenen Bereichen. Ne? Also ich glaube auch, dass das so ist. Uns fehlt es, wir overhypen die Hoffnung, die wir in gewisse Dinge setzen, um das Alte nicht mehr machen zu müssen. Also zu sagen, okay, wir
erledigen. Aber auch da wird es weiter wehtun.
Ja, und da wird es weiter wehtun. Und es wird uns vor die Füße fallen, wenn wir genau nicht die Basics setzen. Aber diese Hoffnung, was ich sagen wollte, der Disruption vielleicht, ne? Dass es jetzt disruptiv ist. Ne?
Ja.
Ich glaube,
wir werden es sehen, was passiert. Aber ja, genau. Ich kann mir schon vorstellen, in den Szenarien, wenn man Szenarien denkt, dass das so kommen wird, wie du es sagst, dass die viele Hoffnungen irgendwie nicht erfüllt werden und dann doch die Leute sich wieder darauf besinnen, dass man die Basics an den Basics arbeiten muss, dass man die Grundlagenarbeit betreiben muss und dann dementsprechend die Potenziale zieht.
Ja.
Ne? Und auch da dürfen wir nicht irgendwie alles in einen Topf schmeißen. Ne? Wir Menschen neigen ja immer auch alles dann dazu, immer nur auf eine Karte. Ne? Das ist jetzt das Thema.
Genau.
Und das ist das Thema.
Genau.
Und das ist das Thema. Und dann sind wir enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Bisschen verteilen, bisschen auch strategisch drauf gucken. Strategie will ja keiner mehr heutzutage, okay, weil es langfristig ist. Man kann aber kurzfristige Strategien und die dann auch immer wieder rollierend anpassen, weil es vielleicht auch nicht schlecht, auf sich zu fahren, ja. Aber schon daran zu glauben, wie gehe ich mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Wie gehe ich mit dem Thema Automatisierung um? Und wie gehe ich damit um, dass meine Top-Leute vielleicht in 2-3 Jahren in Rente sind? Ne, weil das schieben wir auch immer wieder weiter weg. Ja. Auch politisch schieben wir das weiter weg. Befähigen, ausbilden, Alternativen finden zu dem, wo ich vielleicht zukünftig keine Menschen mehr finde. Das ist super spannend. Wie siehst du deine persönliche Planung in den nächsten Monaten? Wie sieht es aus in den nächsten 12, 13,
sehr
14,
spannend.
15 Monaten?
Ja.
Ja. Welche Projekte stehen da? Vielleicht frage ich mal so rum.
Ja.
Ja.
Also für mich immer, haben wir jetzt begonnen, ne? Ein Herzensthema jedes Jahr wieder sind die Open Source Innovation Days. Die werden nächstes Jahr ganz anders sein, als sie die letzten Jahre waren. Von daher, das ist, könnte sich die Mitglieder darauf freuen. So. Ansonsten,
Spoiler.
Okay. was ich persönlich ganz spannend finde, ich habe das Ganze am Anfang schon mal angerissen, dass wir sind ja bei null gestartet, ne, wie so ein Startup, und wir haben jetzt ganz viel erstmal aufgesetzt, verprobt, jetzt sind die ersten Ergebnisse da. Und wir merken an ganz vielen Stellen, dass jetzt werden wir erwachsen. Mhm. Ne, das heißt, du brauchst einen anderen visuellen Auftritt. Ne. Du kannst aber auch, und das ist gerade so schön, da kommt das Kommunikatorenherz hoch, andere Geschichten erzählen.
Ja.
Ne. Und wir merken, dass einfach die Leute an das glauben, was wir tun. Ne. Das heißt, du hast ganz viel irgendwie Vertrauen der Branche und kannst deswegen Nachrichten anders nach draußen geben und irgendwie mit breiterer Brust präsentieren. Ne? Und das führt dazu, da spielen uns auch leider, die aktuelle Weltpolitik ein bisschen in die Karten, ne? Was so Abhängigkeiten angeht und so. Uns wird in den nächsten 12 Monaten massiv das Thema Politik beschäftigen. Ne? Mhm. Und auch da wieder kann man auch ganz frei drüber reden, denn wir wollen ja nichts verkaufen. Ne? Wir sind ja eine Idee und wir stehen irgendwie als Branche füreinander. Genau, richtig.
Ja.
Und wir stehen ja auch für Resilienz und für Standortstärkung und Standorterhaltung, was dazu führt, dass wir über Geld in einem Land oder in Europa zu halten, Arbeitsplätze zu ermöglichen, ne, die halt alle nicht wegfallen und so. Also über ganz viel Enablement und Empowerment oder wie auch immer man das irgendwie beschreiben möchte. Mhm. Und wir bekommen das mit, vor allem seitdem der ECMR draußen ist, dass auch gerade aus den osteuropäischen Staaten beispielsweise jetzt die Unternehmen anrufen und sagen, das, was ihr macht, ne, das ist die Möglichkeit für uns anzuschließen, uns anzudocken, Schritt zu halten, viel besser irgendwie uns im Wettbewerb darzustellen, neue Kunden, Scharen zu eröffnen. Ne?
Ja.
Riesengroße Flanke, die wir halt bisher nicht hatten. Wie schön ist das als Europäer?
Absolut.
Ne?
Ja,
super. Dann kommen da irgendwie auch so mögliche Beitrittskandidaten. Ne? Mhm. Ich meine, wie willst du denn die ganzen Regulatorik bitte umsetzen, die dann da wartet? Ne? Mhm. Super Schlüssel, den wir hier haben.
Mhm.
Und da geht es für mich in den nächsten 12 Monaten ganz viel, wir haben jetzt irgendwie die Branche viel aufgeklärt sozusagen, ne? Auch einfach viel mehr in die Politik zu gehen und sowohl auf irgendwie Landesebenen wie auch Bundesebene, aber halt auch irgendwie europaweit oder auch in Brüssel einfach noch viel stärker aufzutreten und anhand der Branche aufzuzeigen, es tut sich was. Und da ist so viel Gutes für uns drin als Gesellschaft. Mhm. Denn es ist nicht nur ein Wirtschaftsthema, es wird dadurch automatisch ein Gesellschaftsthema. Und das aufzubrechen und diese Geschichten zu erzählen, ne?
Mhm.
Oder auch über Diversity kommt, das liegt mir natürlich auch immer am Herzen irgendwie, ne?
vor allem auch mit der Historie 2010, ja, dementsprechend, ja, die ich heute lernen durfte.
Ja, ja, genau. So. Ja. Und ich bin auch für die EU Ambassador tatsächlich für das Thema. Ne? Super spannend.
Super spannend.
Die Frage ist jetzt, was machst du da draus? Ne?
Ja.
Und das liegt ja auch jedem beim selber. Und für mich ist das jetzt nicht nur irgendwie Mann, Frau, Schwarz-Weiß, keine Ahnung. Man mag es ja gerne irgendwie immer so super platt runterbrechen. Sondern für mich liegt in dieser Diversity eine Riesenchance, wenn man das irgendwie mit Technik münzt. Und da kommen wir wieder zu Open Source. Ne? Diversity bedeutet für mich auch einfach dieses ganz verschiedene Hintergründe, ganz verschiedene Unternehmen und Branchen und Geschichten und Erfahrungen irgendwie zusammenzubringen für ein großes, gutes Ganzes für uns alle. Ne? Und das ist was, was die Stiftung in ihrem Charakter, in ihrem Antritt verkörpert, wo ich einfach glaube, das muss noch viel bekannter werden und diese massive Power, die da drin liegt, ne, was wir erreichen können und gerne auch als Blueprint für andere Branchen, ne? Also
definitiv,
auch da, super klasse. Definitiv. Ich meine, wie toll wäre das für Europa, wenn es das halt irgendwie in vielen anderen Bereichen auch noch geht, ne? Und auch da ist tatsächlich gerade viel in der Mache, aber das ist was in den nächsten 12 Monaten hoffentlich einen großen Teil der Arbeit einnimmt, was wiederum auch für alle Mitglieder toll ist, weil es auch ihnen nochmal zeigt, an was für einem großen Ganzen wir eigentlich arbeiten. Ne?
Ich glaube, es trifft auch einen absoluten Zeitnerv, dass man gerade das Gefühl hat, wenn man sie sehen will, die Veränderung und den Change, dass sich Dinge verändern, wenn man hinguckt. Ja, wir sind ja schnell am Motzen und Monieren und dass alles nicht funktioniert.
Ja.
Aber wir sehen ja, dass sich Institutionen wie BVL oder auch Zusammenwachsen, IML, auf einer gewissen auch Austausch- und Vorstandsebene, dort passieren ja auch viele Dinge, die sich ändern, dass man miteinander arbeitet, nicht mehr gegeneinander arbeitet, dass sich Silos irgendwo aufweichen, dass man verstanden hat, dass Kommunikation, Kooperation, gerade in der Logistik sollte man das verstehen, zusammengehören. Mhm. Weil Logistik ist, sage ich immer, ist Kommunikation, ist nichts anderes. Ja. Deswegen finde ich das so spannend, dass du über die Kommunikation in die Logistik und dann da deine Weltblick- und weitblickende Passion auch gefunden hast, diese Themen nach vorne zu bringen. Ja. Finde ich super interessant. Ja. Und ich wünsche dir dafür natürlich ganz viel Erfolg, gutes Gelingen, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, das genauso siehst. Und da weiter sich einbringen und das Netzwerk wächst, dass du auch persönlich dein Feuer behältst, deine Passion, dein Brennen, das transportierst du unheimlich stark und positiv, wie ich finde, da weiter Gas gibst und da nicht aufgibst, auch gegen politische Hürden und alles, was so in den Weg steht. Ich glaube, das sind die Dinge, woran man dann auch entweder scheitern oder wachsen kann, aber ich hoffe, dass du das genauso mitnimmst und weiter dran wächst und deinen Weg weitergehst. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, heute mit dir hier zu sprechen und würde mich freuen, wenn wir das auf einer anderen Ebene nochmal fortsetzen können. Vielen, vielen Dank, liebe Carina.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil unserer Bewegung zu werden, dann melde dich bei The Shift an.